Hi, willkommen im Influence-Podcast. Heute mit Neil Heinisch und Joshua Bach von Play the Hype.
Ich freue mich immer wieder auf den Austausch. Das ist immer das Beste. Das ist das, was ich auch wirklich sagen würde, was mich mit am meisten eigentlich antreibt persönlich. Austausch mit anderen.
Ich weiß nicht, ob ihr schon bei Clubhouse reingeschaut habt. Wenn nicht, gar kein Problem. Ich möchte euch sogar eher beglückwünschen, glaube ich. Ich habe unfassbar viel Zeit auf dieser App verbracht und ihr, falls ihr es nicht getan habt, habt noch ein Leben und eure Hirnsynapsen sind nicht verbrannt von all den Talks, denen ihr gleichzeitig zuhören wolltet. Falls ihr euch aber im ein oder anderen Marketing-Talk in der App herumgetrieben habt, sind euch die beiden Gesichter und Stimmen von Neil und Josh vielleicht schon aufgefallen. Ich habe die beiden schon im Dezember 2020, also vor ein paar Wochen, vors Mikro bekommen und mit ihnen über die Gründung ihrer Agentur Play the Hype gesprochen, was sie in so jungen Jahren dazu bewogen hat, der eine 18, der andere 20 zu gründen. Außerdem über ihre Sicht auf die selbstbewusste Gen Z, zu der sie auch gehören, und die Möglichkeiten, die wir in Kommunikation und Marketing haben, um diese Zielgruppe zu erreichen. Sicher ergänzt sich das perfekt mit dem, was ihr von den beiden aktuell auf den verschiedenen Bühnen schon gehört habt. Ich bin ein sehr großer Fan ihrer Arbeit, das muss ich wirklich sagen, und vor allem von ihrer Machermentalität, die sich auch diese Woche wieder ganz besonders gezeigt hat, aber eben auch ein zentrales Motiv dieses Interviews ist, wie ihr gleich sehen werdet. Beziehungsweise hören. Lernt die beiden und ihre Expertise jetzt noch eine Ecke besser kennen. Josh und Neil jetzt für euch im Interview.
Okay. Hi Neil, hi Josh. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, wie busy ihr seid, mit mir heute im Podcast zu quatschen. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Ich würde jetzt gerne einmal der Reihe nach euch beide kurz ein Intro machen lassen, weil es, glaube ich, Leute gibt, die noch nicht genau wissen, wer ihr seid, was ihr so macht. Und ihr habt da, glaube ich, selbst in wenigen Sätzen sehr viel Interessantes zu sagen. Deshalb vielleicht mit dir, Neil, einmal angefangen. Ganz, ganz kurz, wo können die Leute dich einsortieren? Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Neil. Wir haben letztes Jahr angefangen mit Play the Hype, andere Agenturen und Unternehmen zu beraten, wenn es darum ging, junge Zielgruppen zu erreichen. Sind jetzt mittlerweile 10 Leute und sitzen in Hamburg, Joshua in Bonn. Und ja, stimmt, nebenbei mache ich auch noch mein Abitur.
Ja, ich bin Joshua, 20 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Abi-Bac in Bonn gemacht und bin jetzt gerade dabei, Management an der ESCP Europe zu studieren. Eigentlich sollte ich gerade in Paris sein, aber ich bin Corona-bedingt in Bonn. Und genau, Neil habe ich letztes Jahr über LinkedIn kennengelernt.
Und jetzt bist du auch Teil von Play the Hype, oder?
Richtig, ja genau. Wir haben jetzt im September gegründet, offiziell ich als Geschäftsführer, weil Neil noch nicht 18 war. Ja, unsere ersten 3 Monate liefen sehr, sehr gut. Wir sind sehr happy mit den Kunden, die wir bisher haben konnten. Und genau, ich glaube, jetzt gegen Ende des Jahres rückblickend einfach sehr zufrieden.
Ja. Aber Neil, du hast doch dieses Jahr noch Geburtstag, oder? Oder hattest du schon? Bist du jetzt 18?
Ja, ich habe einen Tag vor Silvester.
Okay, gut, dann müssen wir noch nicht gratulieren, aber hey, dann bist du ja fast da. Hey, sehr gut. Ja, ihr habt eben schon erzählt, ihr seid in Schule bzw. Studium, habt heute noch Vorabi-Klausuren und Uni-Klausuren geschrieben. Das stelle ich mir als sehr herausfordernd vor, wenn man parallel dazu noch ein Unternehmen gründet, gerade auch in dieser sehr schnelllebigen Marketingwelt. Ich fände es interessant, mal von euch beiden jeweils zu hören. Vielleicht sind es ja auch unterschiedliche Wege, die ihr da gegangen seid. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, so früh schon was zu gründen, in die Arbeitswelt zu starten, wo ja nun mal wirklich andere, auch eure Altersgenossen, ganz, ganz andere Wege erstmal einschlagen würden oder Dinge vorhaben in ihrem Leben? Warum so früh schon der Einstieg? Vielleicht, Josh, fängst du mal damit an, weil du hast ja auch schon andere Sachen vorher gemacht, vor Play the Hype.
Ja, total gerne. Also ich glaube, bei Neil und mir muss man natürlich auch sagen, dass wir von unseren Eltern auch sehr geprägt worden sind und wir auch ein bisschen in die Richtung geleitet worden sind. Aber ich glaube, dass ich jetzt so früh angefangen habe zu gründen, sind verschiedene Aspekte gewesen. Also einerseits habe ich schon in der Oberstufe angefangen, an Businesswettbewerben teilzunehmen von der BCG, wo du im Endeffekt eine Unternehmensberatung simulieren solltest und Unternehmen ja genau unter die Lupe nehmen solltest. Ich fand das immer super abwechslungsreich. Man konnte sich viele Unternehmen anschauen und hat auch viel Kreativität gefordert, vor allem was auch so Lösungswege angeht. Und im Endeffekt machen wir bei einer Agentur nicht groß was anderes. Kunden kommen auf einen zu mit einem Problem und man löst es. Im Zweifel ist der Agenturweg noch ein Schritt weiter und man findet Lösungen dafür, anstatt nur Probleme ja, herauszustellen. Von daher sind mehrere Zufälle gewesen, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt so früh auch gegründet habe und ich bereue nichts.
Sehr gut. Wie ist es bei dir, Neil?
Ja, würde ich genauso aufnehmen. Ich bin da auch, kann man sagen, so ein bisschen reingestolpert, auch durch meine Eltern. Wir haben am Anfang, ich habe damit, dass ich schon in der dritten Klasse meinen besten Freund damals an die Hand genommen habe und gesagt habe, hey, komm, lass doch vor der Drogerie Taschentücher und Streichhölzer verkaufen. Einfach nur, weil das war auch eine gute Mischung. Es war ein blonder Junge mit Locken und da komme ich mit meinen farbigen Locken und das war dann halt immer eine gute Mischung. Da haben die Leute uns natürlich auch die Streichhölzer aus den Händen gerissen damals. Das war wirklich nice. Und dann haben wir Handys repariert, haben diese weiterverkauft, haben dann mit 14 auch bei einem Wettbewerb teilgenommen, das erste Mal, und haben auch einen Businessplan geschrieben, haben dann sogar beim zweiten Anlauf auch da was gewonnen. Da kam halt immer eins zum anderen, bis wir letztendlich auch angefangen haben, damals beim Blockchain-Hype andere Blockchain-Projekte zu betreuen fürs Community-Management, haben dann gemerkt, okay, das fordert uns nicht so, weil wir halt nicht individuelle Lösungen finden müssen. Und so kamen wir dann auch sehr schnell in das klassische Marketing, weil dort immer wieder diese Problemlösung kam. Ne? Also wir haben ein Problem und dafür finden wir eine Lösung. Das, was Joshua auch schon gesagt hatte. Und das ist halt quasi immer wieder ein neues Startup. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht, dass wir für jeden Kunden wir dieselbe Journey haben. Hey, Problem, Lösung finden, umsetzen. Und das ist das, was mir so Spaß macht. So wird es nicht langweilig. Und wir haben jeden Tag andere Probleme und jeden Tag ein neues Abenteuer.
Ja, finde ich cool, dass ihr das beide so ähnlich beschreibt, dann eigentlich auch diesen inneren Antrieb schon sehr früh hattet. Natürlich dann finde ich auch spannend, dass ihr beide sagt, ja klar, wurden wir aus dem Elternhaus ein bisschen auch irgendwie vorgeprägt oder so ein bisschen auch dahin gebracht und hin unterstützt, was ja schon mal sehr cool ist, auch als Starthilfe oder um das alles schon früh anzustupsen. Und ihr seht im Marketing, das finde ich total charmant, vor allem halt so eine Art Weg, Probleme zu lösen. Ist das so auch wirklich das, was euch dann dahin gebracht hat? Weil ihr hättet ja dann auch komplett andere Dinge entwickeln können. Ihr hättet ja auch irgendwas bauen, entwickeln, produzieren, programmieren können oder so. Aber am Ende ist es doch Marketing und Kommunikation. Josh, warum glaubst du, ist es das? Ist es nur das Problemlösen oder noch was anderes?
Also ich glaube, dass wieso wir in die Marketingbranche gerutscht sind, hat auch, glaube ich, einmal viel damit zu tun, dass meine Generation total viel Werbung und digitale Werbung ausgesetzt worden ist. Wenn man auch richtig viele Beispiele dann auch sieht von Werbungen, die schlecht umgesetzt werden, die mich persönlich nicht ansprechen, dann stört mich das. Und ich hatte da einfach ein Problem mit. Ich fand das nicht gut und ich wusste, dass ich es besser kann. Und so kam ich eigentlich auch dazu, jetzt in die Branche Influencer-Marketing zu kommen.
Ja, sehr gut. Neil, ist es bei dir so ähnlich oder keine Besonderheit?
Also bei mir war es so, zwei Wochen, nachdem wir unser altes Projekt eingestampft haben, kam von Lorette Matthias auf mich zu und meinte, hey Neil, ich habe von deinem Vater gehört, dass du ihm immer die YouTube-Trends erklärst. Und ihm immer extra, ich habe ihm halt extra immer Deutschrap-Videos von Capital Bra und so gezeigt, der es über Nacht Millionen von Aufrufe generiert hat, einfach nur, um ihn auch nachhaltig zu verstören, weil er ja auch, er konnte das nicht verstehen, er kommt ja auch aus der Branche, aber er konnte das einfach nicht verstehen. Und da hat es angefangen, Matthias kam auf mich zu und meinte so, hey Neil, ich würde dir 150 Euro geben, wenn du alle zwei Wochen bei uns vorbeikommst und dasselbe mal machst. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, da sehe ich einen Business Case drin. Eine Woche später stand unsere Website, wir hatten einen groben Businessplan geschrieben. Matthias Maurer wurde dann erstmal nicht zum Kunden, weil er erstmal in Elternzeit gegangen ist. Aber wir haben trotzdem angefangen. Und haben einfach auf LinkedIn angefangen zu veröffentlichen, haben ein paar Dinge zugegangen. So kam Joshua dann auf uns zu und ist schon von Anfang an quasi damit eingestiegen. Und wir haben unsere Konzepte weiter ausgebaut von unseren Communities und allem. Ja, also ich würde sagen, es ist halt wirklich dieses, macht das halt auch Spaß zu sehen, dass der Kunde wirklich merkt und auch auf einer wirklichen Weise dann auch ernst nimmt und sagt, hey, von eurem Input, obwohl ihr halt erst 17 seid, obwohl ihr erst 20 seid, können wir als Unternehmen wirklich profitieren. Und ihr macht das halt auch schon auf dann so einem Level, wo das halt auch auf Augenhöhe ist, ne? Dass wir dann halt auch auf der Augenhöhe von den Erfahrenen kommunizieren und die natürlich dann auch auf einer gewissen Art auf unserer Augenhöhe kommunizieren, das uns ernst nehmen. Das finde ich, das macht mir auch immer so Spaß und das erfüllt einen dann auch wirklich, wenn du merkst, dass du, dass da deine Arbeit ankommt und auch gewertschätzt wird.
Ja, das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst, weil das auch eine Frage gewesen wäre tatsächlich, ob ihr manchmal auch vielleicht nicht unbedingt genervt seid, aber so ein bisschen das kritisch seht, dass man euch auch, ich habe es ja jetzt im Endeffekt auch gemacht, direkt vorstellt mit, ah ja, ihr seid ja so unglaublich jung, ihr habt so früh gegründet, ihr seid die Gen Z-Leute, anstatt einfach die Qualität eurer Arbeit und die Ernsthaftigkeit eures Auftrittes zum Beispiel zu bewerten, habt ihr das Gefühl, dass euch das eher eine Chance gibt, weil es eben was Besonderes ist, ihr fallt auf einfach mit dieser Story oder steht es euch manchmal auch im Weg?
Ich glaube, unser Alter ist ja auch unser Aushängeschild. Es ist ja auch das, was uns einzigartig macht, das ist unser USP und jeder Kunde, der überhaupt eine Zusammenarbeit mit uns in Erwägung zieht, weiß ja, worauf er oder sie sich drauf einlässt. Wir kriegen genug Respekt, wenn Kunden mit uns kommunizieren. Es ist wirklich, wie Neil sagt, auf Augenhöhe und man wird total ernst genommen. Und das finde ich super schön. Man wird direkt aufgenommen und ja, ich bin sehr, sehr froh.
Kann ich nur so aufnehmen. Also ich bin immer wieder überrascht, wirklich überrascht, weil das ich es nicht als selbstverständlich ansehe, dass man so respektvoll dann auch mit 17-Jährigen umgeht, also die in der Werbung, weil natürlich kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass sich manche denken, hey, das sind irgendwelche 17-Jährigen, die jetzt denken, die hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, was wir definitiv nicht denken. Wir haben jetzt extra auch angefangen, einen Beirat aufzumachen, weil wir halt einfach so viele Punkte haben, wo wir noch nicht weiter wissen. Wir sind immer noch 17, 20 und da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die wir auch lernen, ne? Also wie schreiben wir eine strukturierte KVA, mussten wir lernen, wie machen wir eine gute Projektplanung? Das sind alles Dinge, die wir lernen müssen, wo wir auch immer noch weiter lernen, welche Tools wir nutzen können und sowas. Also das ist das, was einem natürlich auch immer noch weiterhin auch so viel Spaß macht dabei. Ne?
Und wie geht ihr dann vor, um das zu lernen? Also im Endeffekt fragt ihr dann ja vor allem auch in eurem Netzwerk, ihr arbeitet mit erfahreneren eigenen wiederum Agenturgründern zusammen, oder? Wie geht ihr da vor, um klüger zu werden?
Ja. Also das natürlich, wenn wir Fragen haben, fragen wir. Das ist so die Geschichte, aber halt auch manchmal Learning by Doing und wirklich mal hinfallen, ne, oder gegen die Wand laufen. Das ist auch wirklich ein starker Lernprozess für uns. Wir merken auch, dass wir unter Druck mit am besten arbeiten. Das heißt, wenn wir merken, okay, vielleicht haben wir da jetzt die Deadlines ein bisschen falsch eingezogen und müssen jetzt da wirklich nochmal reinhasseln, dass wir da auch wirklich gute Arbeit leisten. Also das ist alles so ein, ich glaube, es kommt uns einfach und es kommt einem, es ist wie ein Schwamm, man saugt das einfach auf. Also jeden Schritt, den man geht, saugt man auf.
Ist ja auch viel Learning by Doing einfach, ne? Und das funktioniert, muss man einfach sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich es jetzt gerade tue, 3 Jahre studiert haben, um zu wissen, was KPIs sind oder wie man eine Marketingstrategie richtig angeht, sondern das kann man auch einfach lernen, indem man sich, ne, mit Case Studies umgibt, guckt, was machen die anderen Leute aktuell in der Branche und so lernen wir einfach. Wir machen einerseits das, was sich für uns natürlich anfühlt und andererseits gucken wir einfach, was so passiert. Also wir lassen uns immer drauf ein und wenn wir irgendwas nicht verstehen, haben wir sonst noch ein Advisory Board, also ein Beirat, auf den wir uns immer, an den wir uns immer wenden können, von erfahrenen Unternehmern. Und ja, so wird auch mal vielleicht irgendwann, wenn wir dieses Argument haben, dass wir zu jung sind, ja, dadurch auch einfach ausgehebelt, ne? Wir kriegen die Unterstützung von erfahrenen Unternehmern, von erfahrenen Business-Leuten und wir wissen uns da dieser Ressource auch zu bedienen.
Ja, was natürlich nochmal Vertrauen schafft, auch bei anderen Unternehmen dann, ne? Sehr, sehr klug. Ja, ich glaube, dass ihr natürlich auch den Vorteil habt, dass es heutzutage für uns alle natürlich, aber für euch in besonderem Maße, wenn ihr noch so ganz frisch reinstartet, nach wenigen Jahren, so einfach ist, an kostenloses Wissen zu kommen. Also sich weiterzubilden über YouTube, übers Internet, so gerade was Social Media Marketing Strategien angeht. Es sind ja noch nicht super viele Leute irgendwie weiter als ihr, weil wie man TikTok richtig bewirbt, wer hätte das vor 1,5 Jahren schon so beantworten können, diese Frage. Also da startet ihr ja quasi jetzt nicht mit einem Nachteil auf diesem Spielfeld, sondern sogar vielleicht mit einigen Metern weiter vorne, weil ihr näher an den Zielgruppen seid.
Ja, deswegen haben wir auch gezielt auch damit gesagt, hey komm, wir verstehen vielleicht diese Plattform ein bisschen eher als jetzt klassische Agenturen, weil wir halt eben auch immer diesen Spruch, wir haben unsere Sucht zum Businessmodell gemacht. Wir sind mit der Plattform groß geworden, wir nutzen die everyday und sprechen die Sprache der Communities. Das war natürlich am Anfang so auch ein bisschen der Funnel, womit wir argumentiert sind, womit wir argumentiert haben und halt auch eben Sales-Gespräche geführt haben, was halt auch funktioniert hat. Waren wir auch überrascht, wie gut das auch funktioniert und was für Brands wir damit auch ansprechen können letztendlich. Auch wenn wir beispielsweise nicht einmal in unserer Geschichte, das ist auch wirklich etwas, wo ich immer wieder überrascht bin, dass das auch, am Anfang war ich da gar nicht überrascht, also am Anfang war ich wirklich überrascht von den Reaktionen, als wir das gesagt haben, so, dass wir nie irgendwie auf Leute zugegangen sind und gesagt haben, hey, willst du unseren Service irgendwie in Kauf nehmen oder irgendwie solche Sachen, sondern dass das wirklich alles so dadurch kam, dass wir selber, wie du auch schon gesagt hast, unser Wissen umsonst zur Verfügung gestellt haben, die Leute gesehen haben, diese Teens verstehen, wovon sie sprechen und verstehen halt wirklich, was sie machen und haben da irgendwie schon gewisse Insights drin. Lass uns doch mal mit denen sprechen. Und so kam das halt alles. Und ich glaube, das ist dieses Wissen auch umsonst zur Verfügung stellen und auch das, also das auch zu nutzen. Ne? Also wir nutzen ja auch nur Daten, die wir umsonst bekommen. Wir geben für unsere Daten, die, wenn wir Umfragen machen oder solche Sachen, geben wir auch nichts raus. Ne? Also das ist, glaube ich, schon etwas, was auch so ein bisschen in der Gen Z großgeschrieben wird. Also Wissen teilen und auch Wissen dann eben selber aufsaugen.
Ich finde es so spannend, dass ja diese Rolle des Gen-Z-Erklärers irgendwie total beliebt ist. Es gibt sehr, sehr viele Leute, ich muss jetzt auch an Charles Barr sofort denken, die irgendwie so sehr früh aufgetreten sind als die sehr jungen Menschen, die gesagt haben, so sind wir als Generation drauf. Was ich schon total interessant fand, weil ich habe mich schon auch immer als Teil zum Beispiel der Generation Y verstanden, auch wenn wir immer so ein bisschen irgendwie nicht ganz wissen, bin ich jetzt Millennial, bin ich Gen Y, was, ne, was soll es sein? Aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es so eine Art, ich weiß auch nicht, Leuchtturm gab, einzelne Personen, die gesagt haben, ich bin der Gen-Y-Erklärer oder so. Vielleicht korrigiert mich da jetzt jemand und sagt, doch, da waren doch Leute, aber ich habe das Gefühl, ihr als Generation, tretet da schon anders auf und habt auch irgendwie eine andere Art, selbstreflektiert über euch zu sprechen. Und Neil, dir hätte ich jetzt ein bisschen auch die Frage gestellt, oder erstmal euch beiden, ja, aber Neil zuerst. Hättest du das auch so? Ja, gerne.
Alina, Dina Brandt. Kennst du wahrscheinlich auch. Die macht das ja auch für Millennials, ja auch so ein bisschen dieser Leuchtturm, von dem du gerade geredet hast. Ne?
Ja, genau. Und die ist Millennial-Leuchtturm. Und ich bin irgendwie, wenn ich ihre Texte lese und ich verstehe genau, wen sie meint, und das ist meine Schwester, die ist 5 Jahre jünger. Und ich bin das irgendwie nicht. Also ich bin irgendwie dann doch der Gen Yler, habe ich das Gefühl. Ja. Und fühle mich von ihr nicht repräsentiert. Aber ja, die macht auch einen super Job auf jeden Fall, so diesen Finger zumindest in die Wunde zu legen, ne? Oder so sehr, sehr zugespitzt und manchmal etwas populistisch dann aufzutreten und zu erklären, wie es läuft in der Generation. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, warum glaubt ihr, ist eure Generation vielleicht da so ein bisschen weiter vorne?
Ich glaube, das ist halt einfach darum, dass wir es in erster Hand wirklich, wie Joshua auch schon gesagt hat, mitbekommen haben, was falsch läuft in der Kommunikation zu jungen Zielgruppen. Ne? Also ich glaube, da haben sich dann wirklich auch Charaktere rauskristallisiert, die halt auch schon vielleicht in den jungen Jahren angefangen haben, selbst irgendwie sich da in der Branche Wissen aufzusaugen, sei es darum, wie man Videos cuttet, wie man Creator wird auf YouTube, irgendwie sich eine Reichweite aufbaut auf Instagram und Co. Dieses Wissen halt genommen hat und gemerkt hat, okay, da ist definitiv ein Need dafür, dass die klassische Werbebranche mehr Insights zu Gen Z bekommt. Und klar haben auch Charaktere wie Charles uns auch so ein bisschen den Weg geebnet, auch dass wir, dass man mit jungen Leuten mehr in Gespräch kommt. Das ist auch wirklich Charles, Urs und allgemein die Kollegen bei Project Z sind Kollegen, die wir auch sehr wertschätzen und auch deren Arbeit, was wir cool finden. Und das ist natürlich auch, wir sind auch mit Austausch mit denen. Ne? Das ist ja so, es ist ja nicht, dass wir da jetzt auch irgendwie uns mit den anderen Gen Z-Erklärern oder Übersetzern irgendwie großer Konkurrenz sehen. Wir haben halt auch andere verschiedene Ansätze, wie wir an Sachen rangehen. Also das ist ja auch alles so ein bisschen, wo wir dann auch, glaube ich, unsere jeweiligen Bereiche uns gesucht haben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, daher kommt das auch.
Josh, glaubst du, dass es auch ein bisschen am Mediennutzungsverhalten eurer Generation liegt? Also ich glaube, ihr seid ja einfach schon mit Smartphones gefühlt groß geworden. Ne? Also ich habe mein erstes irgendwie mit 17 oder 18 gehabt, Internetzugang, der wirklich funktioniert hat mit 15, das war halt echt spät und ich glaube, das sieht dann einfach 10 Jahre später etwas anders aus.
Nee, ich meine auch, also seitdem ich denken kann eigentlich oder seitdem ich mich überhaupt daran erinnern kann, weiß ich, dass ich irgendwann mal ein Smartphone in der Hand hatte. Also 2007, ich weiß noch ganz genau, da ist das iPhone, die erste Generation des iPhones gedroppt worden. Und mein Vater hat sich das auch direkt geholt. Ich habe mich direkt verliebt in das Smartphone. Und seitdem hatten wir bei uns im Haushalt auch einfach ein Smartphone. Das heißt, ne, unsere Generation ist auch einfach wirklich die erste Generation gewesen, die komplett mit Smartphones aufgewachsen ist, zumindest seitdem man sich daran erinnern kann. Und was man auch vielleicht auch total sieht, ist, dass ne, wir mögen total gerne kurze Videos, die vielleicht auch nicht länger als 60 Sekunden gehen, ne, weil wir auch durch Social Media eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne bekommen haben, muss man auch einfach sagen, unsere Generation ist sehr, sehr unkonzentriert und wird leicht abgelenkt. Und was man auch sieht, ist, dass jetzt in letzter Zeit zumindest vertikale Videos ja auch immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Und ich glaube, da seid ihr ja beide auch in der Jury aktuell bei den Verties. Und ich glaube, das könnt ihr auch bezeugen, dass das ja gerade ein Riesenthema ist. Und TikTok ist gerade so die erste Plattform, die wirklich wahrgenommen hat, ja, dass die Zukunft vielleicht doch in vertikalem Video liegt. Genau. Und ich meine, was vielleicht noch unser Mediennutzungsverhalten kennzeichnet, ist vielleicht bei TikTok zumindest, wir mögen es total gerne, lange auf TikTok zu sein. So die Wahrscheinlichkeit, dass du TikTok über 60 Minuten am Tag nutzt, ist sehr, sehr hoch. Und im Durchschnitt wird auch TikTok, ich glaube, 11 bis 12 Mal am Tag geöffnet von uns. Das heißt, die App macht total süchtig. Wir sind total süchtig nach Social Media. Und da fühlen wir uns auch einfach am wohlsten. Muss man einfach sagen, es ist vielleicht einerseits ein bisschen traurig, aber andererseits ist es auch einfach die Realität. Ja, wir leben online, muss man einfach sagen.
Was ich interessant fand, war ein Insight, den ich dieses Jahr gesammelt habe von, ich glaube, jemandem, der war 18, 19, der mir mal eröffnet hat. Er und sehr, sehr viele seiner Mitschüler haben auch gar keinen Zugriff mehr unbedingt auf einen Desktop, also auf einen normalen Laptop oder so. Die haben alle nur noch Smartphones, die Eltern auch. Und was zum Beispiel im Bewerbungsprozess, wenn du dich auf einen Ausbildungsplatz bewirbst, manchmal auch ein Problem sein kann, wenn diese komischen Online-Portale, wo du dann deine Bewerbungsunterlagen hochladen musst, irgendwie Word-Dokumente, irgendwie gar nicht darauf ausgerichtet sind und die sich dann erstmal fragen, okay, naja, ich tippe das jetzt halt hier auf meinem Notiz, in meiner Notiz-App auf dem Smartphone und irgendwie gar nicht darauf vorbereitet sind auf diese Welt. Ja, das ist eine ganz andere Art auch, glaube ich, sich und seine Daten zu managen.
Ich bin auch total gespannt, wie das dann bei der Generation Alpha wird. Ne, die Leute, die jetzt ab 2011 geboren sind, für die ist es dann nochmal ganz, ganz anders. Wie die da jetzt mit dem Thema Desktop oder Laptops umgehen, weil für die ist das wahrscheinlich ja auch erstmal eher etwas Fremdes, weil die ja auch mit Smartphones eher aufwachsen. Von daher, Neil, dein kleiner Bruder ist doch auch Generation Alpha, oder?
Also, mein kleiner Bruder, merke ich das ja aus erster Hand immer. Also, der ist relativ fit, was alle möglichen Screensizes angeht. Bin ich auch immer wieder überrascht. Also, der hat, wenn man ihm einmal ein Smartphone in die Hand gibt, kann er sofort Fotos machen, weiß, wie er auf YouTube kommt und weiß, wie er dann auch auf YouTube schon zu seinen Serien kommt, die er gern gucken möchte. Da bin ich immer wieder geflasht, weil ich damals mit 12 fast verzweifelt bin. Ich weiß nicht, ob das 12 war oder ich glaube eher so 8, 9, die neuen Folgen Barberpapa auf YouTube damals zu finden, was auch schon relativ früh war. Ich wusste dann nur die englischen Worte. Episode 2, so das war solche Sachen. Also ich erinnere, habe dann nur neulich auch drüber nachgedacht, wie das eigentlich da jetzt sich schon unterscheidet eigentlich, als ich in dem Alter, da habe ich Disney Channel geguckt und das war dann damals auch schon so das neue, krasse, moderne Medium, dass wir Disney Channel in Deutschland hatten.
Stimmt. Ja, Neil, was glaubst du denn? Ich weiß, dass ihr euch auch ganz, ganz viel tatsächlich durch Umfragen und so versucht, noch ein tiefer gehendes Bild von eurer Generation zu machen, vor allem was die Generation als Konsumenten und auch Werberezipienten angeht. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen so ein Bild zeichnen? So wie ist, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann, der Gen Z-Konsument oder der werbeaufnehmende Mensch? So gestrickt.
Ja. Wir sind da gerade auch dran, so viel Daten zu erheben, dass wir quasi unser eigenes Gen Z-Sinus-Modell vorstellen, weil wir nicht mehr glauben, dass wir da mit Humanin, ich kann die Worte auch nicht, weil mich die halt einfach auch diese Namensgebung ein bisschen verwirrt hatte, wie man dazu kam. Also, dass wir da gucken, weil das sehen wir hier ganz anders. Ne? Wir haben Menschen, die wir haben in unserer Generation beispielsweise Konsumenten, die sich nur darüber identifizieren, was deren politische Meinung ist. Das haben wir erst gesehen die letzten Jahre, wenn es darum ging, allgemein LGBTQ-Rights zu vertreten. Jetzt mit Black Lives Matter, das sind nur ein paar Beispiele, die sich wirklich als deren Charaktereigenschaft es sehen, sich für diese politische Meinung einzusetzen. Wir haben andere Leute, die total gut in der Schule sind, aber trotzdem nebenbei noch ein richtig exzessives Party- und Konsumverhalten haben, was man eigentlich sonst klassisch gar nicht so eingeschätzt hätte. Die Leute, die damals sich viel auf die Schule konzentriert haben, dann eigentlich privat eher irgendwie abschweifen, ne, und solche Geschichten. Also ich sehe da schon definitiv für uns diesen Datenbedarf. Wir würden jetzt auch, das ist auch immer eine Devise, die haben wir uns von Anfang an gesagt, das haben wir auch vielleicht durch unseren Community-Background, den wir hatten, wir würden uns niemals einfach so hinstellen und würden sagen, hey, wir wissen, wie unsere gesamte Generation tickt. Das ist nie etwas, was wir machen würden, sondern wir sagen, hey, wir stehen hier, haben zusätzlich unsere Daten im Hintergrund, die wir halt sammeln jetzt von mittlerweile über 180.000 Jugendlichen, wo wir die Communities anzapfen, um da regelmäßige Reports zu erfragen, deren zu gucken, hey, was teilen sie mit ihren Freunden und Co. Also das sind alles so Dinge, wo wir wirklich auch gerade nochmal sehr stark auch gucken, hey, wie können wir daraus Produkte entwickeln? Ne? Also sei es sowas wie, wir haben für nächstes Jahr angesetzt, dass wir unser eigenes Trendradar launchen, was wir anbieten für Agenturen zum Beispiel, dass wir das gar nicht mehr individuell über Beratungsstunden machen und solche Sachen, weil wir halt wirklich extremen Daten-Overload haben und gar nicht wissen, was wir alles damit machen können.
Dann ist es aber schon euer Ziel, so diese Generation weiterhin als so, ich sag mal, den Gegenstand eurer Arbeit so ein bisschen mitzutragen und das zu eurem USP weiterhin zu machen, oder?
Ja, definitiv. Also das ist etwas, wo wir halt einfach merken, okay, da, wenn es darum geht, junge Zielgruppen zu erreichen, wir sagen aber jetzt schon, hey, wir machen bis 30 Jahren, dass wir da sagen, hey, da sind wir wirklich fit und können coole Kampagnen entwickeln und coole Konzepte. Wenn es darum ging, darüber hinaus, wir sagen auch von uns aus, Plattformen, die wir abgreifen, sind Snapchat, YouTube, Instagram, Twitch, aber etwas, wo wir sagen, hey, da haben wir einfach kein Knowledge drüber, ist Facebook. Also wir sagen von Anfang an, Facebook ist keine Plattform, wo wir jetzt sagen, hey, da haben wir, das ist die Plattform, die wir nutzen für uns, auch wenn wir natürlich Kampagnen dafür entwickeln könnten, aber wir würden jetzt das nie als unser Steckenpferd sehen, sondern wir sehen unser Steckenpferd wirklich in Plattformen wie TikTok, Instagram, wo halt eben Zielgruppen ganz klar 12 bis 25, 30 Jahren ihr hauptsächlich Konsumverhalten haben. Ne?
Das heißt, ihr werdet dann tendenziell ja auch mit denen altern sozusagen. Ne? Also ihr werdet euch dann nicht irgendwann auf einmal so auf die Generation Alpha oder Beta konzentrieren, sondern mit denen euch weiterentwickeln, wo ihr jetzt steht.
Ja, das definitiv. Wir werden vielleicht weiterhin auch gucken, dass wir und dann meinen kleinen Bruder mit ins Office nehmen, mit ins Geschäft reinziehen oder keine Ahnung, so dass wir immer noch jung bleiben. Da haben wir auch schon verschiedene Modelle für uns gefunden, wie wir das auch irgendwie bei uns intern bewahren können. Aber wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, jetzt erstmal die nächsten Jahre, sei es jetzt wirklich die nächsten 5 Jahre, uns auf das Thema Gen Z zu konzentrieren, weil vor allem in den nächsten 5 Jahren extrem viel Spannendes mit unserer Generation passieren wird. Die meisten Leute holen sich ihre ersten Leasingverträge, die meisten Bausparpläne kommen an. Altersvorsorge wird vielleicht auch schon mal Thema, wenn man jetzt auch auf die Rentenentwicklung guckt und solche Sachen. Toll. Also es gibt total viel, was jetzt gerade mit unserer Generation passieren wird und vor allem, womit wir uns jetzt Gedanken machen müssen und wo wir allgemein für uns viel zu groß, allgemein, wenn wir jetzt einen viel zu großen Markt sehen, was wir alles abdecken könnten. Ne? Also, dass wir da uns jetzt aber wirklich erstmal unseren Fokus finden, ja.
Unsere Generation macht ja jetzt auch schon 2020, ich glaube, mehr als 40% der insgesamten weltweiten Kaufkraft aus. Ne? Also wir haben schon eine immense Kaufkraft, hinter uns steckt wirklich sehr, sehr viel Geld mittlerweile. Und jetzt die Frage, wohin damit? Und die Brands, die Unternehmen, die jetzt unsere Generation für sich gewinnen, werden davon auch profitieren. Und ich glaube, viele unterschätzen einfach, wie viele Leute einfach zu unserer Generation gehören und was für einen großen Teil wir eigentlich in der Wirtschaft mittlerweile ausmachen.
Ich glaube, ihr habt eine Schwierigkeit, weil wir in Deutschland natürlich absolut gerade am Überaltern sind und unsere Generation, eure, also ich zähle mich da jetzt mal verbündet zu euch, zu der jüngeren Generation, die einfach absolut in der Minderheit sind, ne? Was man ja in den nächsten Bundestagswahlen wahrscheinlich auch schon wieder sehen wird. Wie schätzt ihr das ein?
Ja, wir sind zahlengerecht noch in der Minderheit. Aber unsere Influence ist ja viel größer. Weil früher war es ja nicht so, dass man seine Kinder gefragt hat, welchen Mobilfunkanbieter soll ich eigentlich wählen oder was sind gerade Produkte, die trend sind oder welche Rezepte würdest du gerade empfehlen. Das ist ja ein ganz anderen Switch. Dadurch, dass die Eltern und auch ältere Generationen viel mehr einschätzen, dass Junge da viel fitter sind in dem Thema, ist es ja so, dass die Influence oder den Einfluss, den halt einfach junge Menschen im Haushalt allgemein haben, viel größer ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir diesen Change hatten, was es auch ganz vielen, da gibt IBM komischerweise immer Reports zu raus, wie eigentlich der Einfluss von jungen Leuten im ganzen Haushalt ist und wie stark der doch im Vergleich zu früher ist, glaube ich, dass das halt wirklich auch eine extrem wichtige Zielgruppe ist, auf die man sich fokussieren kann, auch als Unternehmen und Brand.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass sich das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern im Laufe der Generation massiv verändert hat. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Eltern noch mit unseren Großeltern umgegangen sind oder andersrum. Und davor will ich mir gar nicht vorstellen, damals Kind gewesen zu sein irgendwie. Da haben wir, glaube ich, schon irgendwie ein sehr gutes Verhältnis auf Augenhöhe zu unseren Eltern. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ist bestimmt auch bei jedem anders. Aber durch die Bank weg zieht sich das, glaube ich, schon durch, dass da auf den gegenseitigen Rat und Input wirklich gehört wird. Ich glaube, dass das definitiv so ist, dass ihr für eure Biografie einfach die massivsten Einschnitte von allen anderen Gruppen tragen werdet. Das ist so. Ich sehe das bei meiner Schwester jetzt, die wäre jetzt eigentlich ins Ausland gegangen halt. Die wird es wahrscheinlich jetzt tatsächlich trotzdem schaffen, nach Thailand zu gehen. Die muss sich dann da in Quarantäne begeben, aber macht das jetzt einfach, weil sie da jetzt auch einfach so quasi so, ich will es durchziehen, ne? Und sie hat jetzt das Visum gerade gestern bekommen und so. Da, das kann ich dann auch verstehen. Auch der Start in den Job, das wird ja auch massiv beeinträchtigt sein, dadurch, dass wir wahrscheinlich in die größte Krise seit vielen Jahrzehnten laufen.
Was man auch sagen muss, für die Leute, die jetzt auch anfangen zu studieren, das ist ja natürlich auch echt ärgerlich für die, dass die im ersten Jahr das alles online machen müssen. Ja. Weil ich meine, so das Studium, das ist ja nicht nur die Tatsache, dass du etwas lernst, sondern es ist ja die Gesamterfahrung, die du da hast. Und richtig. Das war ja auch der Grund, wieso ich überhaupt noch studieren wollte. Ich will ja auch eigentlich nur studieren, weil ich diese Lebenserfahrung machen möchte vom Studium. Ist ja auch eine coole Zeit im Leben. Wird mir wahrscheinlich auch jeder hier zustimmen. Aber ja, ne, dass dann natürlich, dass eine gewisse Begeisterungsfähigkeit dann auch einfach nicht da ist, wenn ein Studien, ne, wenn du jetzt Jura anfängst, was eigentlich ein extrem trockener Studiengang ist, ist natürlich dann klar, dass dann Leute teilweise auch abspringen früh. Ich habe da auch viele Freunde mittlerweile, die jetzt schon 2-3 Mal abgesprungen sind von ihrer eigentlichen Studienwahl, unter anderem auch, weil sie online anfangen mussten. Also von daher, es hat schon Einfluss auf uns, muss man einfach sagen. Und ich finde es nicht okay, wenn Leute unsere Meinung einfach mal nicht ernst nehmen, weil ich finde, wir sollten ernst genommen werden.
Ich bin definitiv der Meinung, dass wir wenigstens die Freiheit geben lassen sollten, dass die Schüler zu Hause bleiben, weil ich merke das nur selbst noch auf dem Schulhof, wir sagen ja auch immer Marketing direkt vom Schulhof, wie die Stimmung immer mehr gekippt ist von Woche zu Woche eigentlich, seit den Sommerferien, weil man halt einfach merkt, dass das Namen absolut nicht mit der Schülerschaft besprochen wurde. Und das ist ja auch letztendlich eine Sache, für die wir ja eigentlich letztendlich kämpfen, dass unsere Stimmen mehr gehört werden, ne? Sei es halt auch eigentlich auf Brandseite, aber wir geben auch total viele Daten raus an NGOs oder machen mit denen Reports, geben Workshops oder geben denen unser TikTok-Know-how, weil es einfach merken, dass wir damit was uns ja auch Spaß macht, aber trotzdem halt auch im Impact letztendlich führen können, ne? Und das sehen wir zum einen daran beispielsweise bei Wahlrecht, wir haben gerade einen Report gemacht mit ein paar Schülern auch aus Hamburg, die gerade das Wahlrecht ab 16 sich dafür einsetzen. Und da sehen wir auch, ich habe jetzt leider nicht die Zahlen direkt im Kopf, aber da haben wir einen enormen Zuspruch dabei, wenn es darum geht, Wahlrecht ab 16 durchzukriegen. Und wo wir dann auch geguckt haben, wir haben dann direkt die Sonntagsfrage auch gestellt. Und da sind Parteien wie die CDU komplett hinten hergefallen. Und die müssen da wirklich überhaupt kämpfen, über die 10% zu kommen. Also da sehen wir definitiv einen Shift. Und vor allem, wenn es darum geht, für die Schülerschaft was zu entscheiden, und dann entscheidet das so eigentlich die CDU, CSU, die halt bei unseren Reports total schlecht abschneiden, mag man sich dann manchmal ein bisschen so zu fragen, so hey, wie ernst werden wir eigentlich genommen oder wie ernst genommen fühlt sich die Schülerschaft?
Was hättet ihr euch dann von eurer Schule konkret gewünscht?
Ich hätte mir konkret gewünscht, dass wir funktionierende Ablaufpläne haben, vor allem beim Homeschooling. Oder die Lehrer vielleicht auch einfach genügend vorbereitet wurden, auch über die Sommerzeit. Also wir haben da 6 Wochen, sind da einfach verloren gegangen, in der wir einfach wirklich Maßnahmen umsetzen könnten. Ne? Also da hätte man wirklich mal einen Plan machen können, hey, wie könnten die Schüler zu Hause lernen und wie können das vor allen Dingen die Lehrer umsetzen, weil ich erinnere nur noch so viele Calls, wo dann auch die Lehrer aus dem Kinderzimmer ihre Kinder im Livestream mussten, weil ihr Mann natürlich auch irgendwie da am irgendwelchen Homeoffice-Ding am Machen war. Also das waren turbulente Zeiten am Anfang des Jahres und ich freue mich nicht natürlich, aber ich bin schon gespannt darauf, ob wir jetzt nochmal Homeschooling erleben werden hier in Hamburg und wie das letztendlich umgesetzt ist.
Ich glaube, dass ja das Spannende daran ist, dass jede Schule sich ja auch irgendwie so gefühlt selbst verwaltet mit der jeweiligen Schulbehörde, die da drüber steht, und das einfach komplett dezentral alles organisiert ist und das von oben nicht schnell genug runtertropft, so nach dem Motto, ne? Und die einzelnen Organisationen auch nicht so selbst, ich sag mal, autark sind, dass sie das irgendwie alles auf die Reihe kriegen. Und du hast es eben schon angesprochen, Neil. Das Thema Communities finde ich total spannend, weil das ja auch so ein ganz, ganz wichtiger Backbone eurer Agenturarbeit ist. Du hast es eben schon gesagt, ihr habt die im Endeffekt, also ich glaube, was auch so eure Secret Source ist, sehr, sehr früh aufgebaut und auch benutzt, um Insights zu sourcen sozusagen und den Finger immer am Puls der Zeit dieser Generation zu haben. Kannst du mal kurz beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid, wie ihr die aufgebaut habt?
Ja, also wir haben am Anfang versucht, eigene Communities aufzubauen, dass wir das alles nur über unsere eigenen Leute machen. Haben das auch gemacht, sind da mittlerweile bei insgesamt 5.000 bis 8.000 registrierten Nutzern. Da müsste ich meinen Kollege Bela fragen. Der ist dafür zuständig, weil ich bin, wenn ich in einem Fach durchfalle, dann ist das Mathe in meiner Schullaufbahn und ich mag es nicht so gern zu rechnen. Nein, ich arbeite gern mit Zahlen, nur nicht mit dem Rechnen. Das ist nicht mein Thema. Aber wir haben halt wirklich gestartet haben, auf Instagram viel mit anderen Creatoren auch, die dann aufgerufen haben, hey, habt ihr Lust auf Austausch, sich bewerben. Bewerben extra reingemacht, eigentlich nur um den Prozess einzugehen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und uns nicht einfach nur trollen. Damit hatten wir auch am Anfang viel Probleme. Und dann haben wir das versucht, über Slack zu machen. Da kam Da kam nur auch viel zu nischenhaft und dann haben wir gemerkt, okay, was ist das Medium, was alle nutzen, um Reports zu nennen von ZDF, wo es, glaube ich, um 98% Nutzerschaft ist, WhatsApp. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen auf WhatsApp diese Communities auf, sammeln die Bewerbungen, packen Leute dann rein, haben verschiedene Interessengruppen, haben eine Gruppe, die tauscht sich nur über Deutschrap aus, wir haben Communities, die tauschen sich wirklich über TikTok aus, Instagram, alle möglichen Themenfelder. Das waren unsere eigenen Communities, die wir auch immer noch weiter aufbauen, wo sich Leute beworben haben. Dann haben sich da Community-Manager rauskristallisiert, die einfach nur Lust haben, das zu führen, das Gespräch, haben dann aber gemerkt, diese Community Manager, denen wir dann auch Tools an die Hand gegeben haben, wie sie diese Communities regeln, sind auch in ganz vielen anderen Communities. Und haben auch allgemein im Internet gefunden, haben immer mehr Communities gefunden, die auf WhatsApp sind. Weil unsere Generation hat vor allen Dingen jetzt nochmal dank Corona eine Parallelgesellschaft auf WhatsApp gebildet. Und wir zählen da mittlerweile in den Communities, von denen wir Daten ziehen, 180.000 Jugendliche. Und die Leute wissen, dass wir die Daten ziehen. Die Leute haben Spaß daran, dass wir die Daten rausziehen, weil sie halt einfach merken, hey, ich gebe denen quasi nur so Informationen mit Dingen, die mich gerade interessieren, mit Dingen, die ich gerade mit meinen Freunden teile, sei es irgendwelche Links. Ich kriege zusätzlich auch von den anderen Leuten, die da Links reinteilen, auch noch frischen Content. Und das ist halt so eine Gemeinschaft. Und da zusätzlich ist halt einfach Play the Hype da, die dann halt eben das dann auch noch auswerten und halt einfach weitergeben. Andere beispielsweise Brands, die halt mir dann auch noch irgendwie eine gewisse, die mich dann halt eher hören und Kampagnen machen, die viel besser auch unterhaltsam sind, weil an Werbung kommen die letztendlich ja nicht vorbei. Man kann ja nicht von heute auf morgen Werbung einfach abschalten. Dann wollen sie lieber auch Werbung haben, die sie anspricht, einfach cool ist und auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist auch so Gedankengänge, die sie dabei haben. Weil ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es auch manchmal nicht, wieso wir so viel Daten umsonst bekommen von denen. Also da haben wir wirklich häufig Gespräche drüber, warum. Und bei diesen eben, als wir dann auch wirklich gefragt haben und Gespräche gegangen sind, genau diese Gedankengänge letztendlich offen gegangen. Und da sehen wir mittlerweile über 180.000 mehr Daten regelmäßig ziehen, wenn es darum geht, große Reports machen. Und wenn wir eine Umfrage machen, haben wir am ersten Tag im Schnitt 3.000 bis 8.000 Teilnehmer an Umfragen. Und das können wir natürlich auch schön kategorisieren mit, wir wollen nur Antworten haben aus dem Bundesland X, wollen das dann eben statistisch aufarbeiten, dass das halt auch einfach genau ist. Aber da ist halt, wie gesagt, mein Kollege Bela für zuständig, weil ich bin nicht... ich kann gut Zahlen interpretieren, aber ich kann nicht gut Zahlen erheben.
Das erinnert mich ein bisschen an das Modell von Opinio, die doch auch mit der Echtzeitumfrage immer jetzt werben, ja. Was ich auch ganz cool finde, was für auch andere Agenturen sehr hilfreich sein kann. Sehr schön. Was für Daten erhebt ihr denn da, wenn du jetzt sagst, so ihr habt Umfragen, aber ihr habt auch so reguläre Datenerhebung? Was ist das dann zum Beispiel, wo du dich auch wunderst, dass die Leute das so freigebig irgendwie hergeben für Werbezwecke?
Dass wir beispielsweise klar nach den Interessen fragen. Also wir sammeln alles anonymisiert, ne? Wir sammeln jetzt nicht Nummer X und sowas hat Interesse XY, ne? Das macht nicht, weil das ist, finde ich, jetzt auch nicht so cool. Und sind wir, glaube ich, auch in Bereichen, in denen wir uns, weiß ich jetzt gar nicht mal, rechtlich auch überhaupt bewegen dürften. Aber was wir halt eben machen, ist, dass wir sagen, hey, teilt in unsere Communities auch den Content, den ihr gerade mit euren Freunden teilt. Also welche Videos sie gerade wirklich viral gehen und welche mit euren Freunden teilen wollen. Sei es aber auch irgendwie, was schenkt ihr eigentlich zu euren Freunden, euren besten Freunden in Weihnachten? Und dass wir da halt auch ganz klare Produkttrends so erheben können. Ich bin immer nur überrascht, dass man das dann auch wirklich teilt, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das teilen würde. Aber das freut uns natürlich immer mehr dadurch, dass wir das halt auch wirklich, wenn wir so eine Umfrage gestalten, gestalten wir sie nicht mit auch dem Sprech vom eigentlichen klassischen Marktforschung, sondern wir arbeiten ganz gezielt mit Emojis, wir arbeiten ganz gezielt mit Worten, die wir jetzt auch im privaten Gespräch führen würden und halt eben das auch wirklich auf Augenhöhe zu behalten. Und das macht man ja auch, machen wir auch in allen Bereichen, in denen wir arbeiten. Wenn wir Kampagnen machen, Community Management betreiben, achten wir halt wirklich auch darauf, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren.
Was ja auch vielleicht, glaube ich, ein bisschen lustig ist bei unserer Generation ist, wir haben ja auch überhaupt kein Problem damit, sag ich mal, jetzt in der WhatsApp oder in der Instagram-Gruppe zu sein, wo wir jetzt niemanden kennen, ne? Also wenn man sich mal, was weiß ich, oft die Kommentare unter großen Meme-Seiten durchliest, was auch übrigens immer eine super Möglichkeit ist, um so generell mal so die Meinungen von der Generation Z so ein bisschen sich anzuhören, sieht man auch, ne, schreiben irgendwelche Leute rein, yo, wer hat Bock in der Gruppe zu sein, wo wir Memes teilen, wo wir coole virale Videos uns teilen. Und die Leute, die gehen einfach in diese Gruppen rein, auch wenn sie da niemanden kennen. Social Media hat es einfach jetzt so weit gebracht, dass da die Menschen keine Schwierigkeiten mehr mit haben, keine Probleme mehr mit haben.
Wir hatten einen Report, wo, das ist nur unterstützend für Joshua's Sache, einen Report, wo jeder Dritte angegeben hat, mindestens ein oder zwei Freunde zu haben, Freundinnen zu haben, die sie nur digital kennen. Also wir wirklich dann Leute haben, die sich halt eben online Kurs geschlossen haben und das sind Freundschaften, die sich da wirklich, die tauschen Internet sich täglich Friends. Aus, aber die haben sich eben, genau, Internet Best Friends, Internet BFF und die schenken auch, ich habe eine Freundin, die hat von ihrem besten Internetfreund einfach AirPods zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Oh Gott.
Und mir dachte so, ihr habt euch nie persönlich gesehen und schenkt euch jetzt schon solche Werte, ne? Also das finde ich wirklich überraschend.
Eine besondere Verbindung muss da vorherrschen, ja. Sehr schön.
Sei es Joshua und ich, wir haben uns nur über LinkedIn kennengelernt. Ne? Wir haben uns das erste Mal dann persönlich getroffen in Hamburg, als du zum St. Pauli-Spiel hier runtergefahren bist. Und wir haben uns vorher nur
über LinkedIn getroffen. Ich glaube, bis heute habe ich vielleicht Neil 5 oder 6 Mal gesehen insgesamt. Das muss, weißt du, das ist ja auch eigentlich ganz lustig. Ich habe mit ihm eine GmbH zusammen gegründet und ich habe den Jungen nur 6 Mal gesehen. Ja. Ist ja auch schon eigentlich ganz lustig.
Also über FaceTime sehen wir uns täglich.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich meine, Josh, du und ich, wir haben zusammengearbeitet und ich habe dich an deinem ersten und an deinem letzten Tag, glaube ich, physisch gesehen und sonst nur remote, was durch Corona natürlich verstärkt wird. Ja, das ist das neue Normal.
Also Joshua, also dass das so sich ausgespielt hat mit Joshua, war ja bei uns ja schon lange vor Corona.
Ich glaube auch, dass das durch LinkedIn auch nochmal verstärkt wird zusätzlich. Ne? Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen geschäftlichen Netzwerken sehr ähnlich. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Story verbunden mit einer Gründung. Das ist nochmal ein anderes Level. Die Communities haben ja auch bei einer oder eigentlich der erfolgreichsten Kampagne, die dieses Jahr an den Start gebracht hat, eine sehr große Rolle gespielt. Das finde ich jetzt ganz cool, Josh, wenn du das einmal so ein bisschen einleiten könntest. Es geht da um Funny Frisch. Super, super erfolgreich diesen Sommer auf TikTok. Das war so euer erster großes Ausrufezeichen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie hat das alles angefangen, dass ihr mit Intersnack zusammengearbeitet habt und diese Kampagne entwickelt habt für die Marke?
Das ist eigentlich eine ganz interessante Story, wie Funny Frisch auf uns aufmerksam geworden ist, beziehungsweise wir wissen es bis heute nicht so ganz. Fakt ist, dass TikTok Funny Frisch angehauen hat, hat ihn von der Möglichkeit einer Hashtag-Challenge berichtet und hat versucht natürlich, die Brand auf die Plattform zu bringen. Irgendwie durch den einen oder anderen Weg sind sie dann auf uns gekommen. Wir wurden dann angesprochen von ihnen und ja, da war jetzt so die Frage, was machen wir jetzt? Eine Hashtag-Challenge war natürlich klar, aber wie sollte diese aussehen? Und wir haben erstmal uns mal so Gedanken gemacht, wie können wir denn jetzt am besten herausfinden, wie Funny Frisch denn von unserer Generation wahrgenommen wird? Haben wir ein paar Umfragen durch unsere Communities laufen lassen. Und es ist schnell klar geworden, Funny Frisch wird oft mit Momenten, die mit Freunden oder Familie ja, assoziiert werden, assoziiert. Also im Endeffekt konnte man sehen, dass, ne, dass Funny Frisch einfach eine totale Lifestyle-Marke war. Leute nehmen, haben Funny Frisch Produkte mit zum Ausflug in den Park genommen, zu, ins Schwimmbad, auf einen Ausflug, wenn man hiken geht. Ganz unterschiedliche Use Cases für so einen Funny Frisch Chips. Und vielleicht nochmal kurz zu Play the Hype. Unser Ansatz bei Play the Hype war ja, dass wir hautnah an den neuen Trends unserer Generation dran sind und diese neuen Trends für Marken nutzbar machen. Und da haben wir auch parallel dazu gesehen, dass dieser Lifestyle-Trend auf TikTok oder dieser, dieser Vlog-Trend auf TikTok geboren ist. Und da ist auch nochmal dieses Jahr das Lied Airwaves von Pashanim viral gegangen. Wir haben super viele Videos gesehen, die genau in dem Stil, wie wir sie bei Funny Frisch uns vorstellen würden, gepostet worden sind. Und haben dann geguckt, welche Creator haben bei dem Sound am besten performt, welche Creator passen von, vom Fit her am besten zu Funny Frisch. Und haben so auch unsere Creator ausgewählt. Genau.
Ja. Vor allen Dingen haben wir halt einfach auch gemerkt, dass in dieser Welle von diesen Lifestyle-Vlogs, ne, die man so spricht, also kurze Zusammenschnitte von Momenten, viele Crow-Songs verwendet wurden. Und Crow vor allen Dingen diesen Sommer ein riesen Comeback hatte dadurch. Lustigerweise hat er auch am Start unserer Kampagne sein neues Album veröffentlicht. Und wir haben dann halt eben auch haben dann unsere Partner aus Berlin angehauen, DeFalcon, eine wirklich coole Musikproduktionsfirma, die halt eben wirklich mit authentischen Artists arbeiten. Das schöne Wort, das ist ein Zungenbrecher. Haben halt gesagt, ja, und haben halt eben ganz viele Beispielsnippets gezeigt von Songs, wie wir es gerne hätten. Und so kam dann halt eben der Song Es bleibt nice raus, was natürlich auch total zum Sentiment gepasst hat, da wir gerade in einer Zeit sind, wo wir wirklich mit unseren Freunden wieder im Park sein konnten. Wir durften wieder in Gruppen von bis zu 10 oder 15 Leuten sein, was natürlich vor allen Dingen viele Jugendliche dann auch wieder bei uns in Hamburg an der Alster und sonst wo ausgelebt haben. Und da wollten wir halt eben genau diese Trends wieder miteinander kombinieren haben. So kamen wir dann eben zu Hashtag Funny Frisch Moment. Und haben damit einen wirklich erstaunlichen Case für uns geschaffen. Wir waren selbst komplett von den Resultaten überrascht. Vor allen Dingen, auch wenn es darum ging, letztendlich auch, was die Brandlift Study gezeigt hat. Weil da hatten wir absolut überdurchschnittliche Werte gehabt, wo es darum ging, beispielsweise hatten wir das Fünffache am durchschnittlichen Wert, wenn es darum geht, ich habe die Zahlen aus einmal.
Purchase Intent, Ad Recall, Brand Perception, das waren also die KPIs bei dieser Brandlift Study. Und da haben wir, glaube ich, 10-mal so gut wie die durchschnittliche Hashtag-Challenge performt.
Ihr das gemeinsam mit TikTok aufgesetzt, die Brandlift Study?
Die Brandlift Study war von Kantar. Also die wurde gar nicht mal von uns sonst irgendwie unseren Daten erheben, sondern die war von Kantar. Und da hatten wir beispielsweise eine 40-prozentige Steigerung, wenn es darum ging, wie wird die Brand gesehen als moderne Brand. Wir haben, also das war gar nicht mal Teil der Study, wir haben 6.000 Profile gezählt von Leuten, die sich das Funny Frisch Logo als Profilbild genommen haben und gesagt haben, sie sind Teil der Funny Frisch Family, haben da mittlerweile über 130.000 Follower. Der Instagram-Kanal wurde überflutet mit Nachrichten, mit die den TikTok-Account leiten sollten, eine Gehaltserhöhung bekommen. Und Funny Frisch wurde wirklich als ein Teil der Community gesehen. Wir werden immer noch hundertfach unter Videos markiert, wenn es darum geht, markiere deine drei besten Freunde und sie markieren da Funny Frisch als Brand. Katja, die Marketingleitung von Funny Frisch und Intersnack, hatte als Feedback gegeben, sie waren überwältigt von der emotionalen und von den emotionalen Reaktionen, die Kampagne letztendlich ausgewirkt hat. Und was Besseres kann sich eine Brand nicht wünschen, was ja auch uns wirklich mega gefreut hat.
Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ja Funny Frisch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich präsent war auf TikTok, oder? Hatten die zu dem Zeitpunkt schon einen eigenen Kanal?
Nein.
Nee, absolut nicht. Also,
haben die jetzt eigentlich einen? Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut.
Ja, also wir haben den Kanal noch mit den Videos der Kampagne, aber es wurde jetzt nicht groß weiter verfolgt, dass wir da noch eine Strategie hinten ranhängen, aber das sind alles Dinge, die kommen und Funny Frisch wächst halt immer noch stetig weiter, dadurch, dass sie halt eben nie aufgehört haben, Community-Management zu betreiben. Was wir halt wirklich, auch das größte Learning der Kampagne war es, dass wir durch dieses Community Management wirklich die Generation nutzen, also zur Generation sprechen konnten und zur Community auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben gezielt Formulierungen verwandt mit wild, cooles Video, Bro, cool, dass du dabei warst, und auch Emojis genommen haben, Emoji-Kombinationen, wie beispielsweise dieses Auge, Mund, Auge, um halt einfach klar auch den Content zu driven. Zusätzlich auch noch so eine neue Art von Owned Media geschaffen, indem wir halt eben gezielt lustige Kommentare unter großen Creator-Videos gepostet haben, um halt eben eine Reaktion von den Creator, weil man kann bei TikTok auf einen Kommentar reagieren, um halt eben eine Reaktion von den Creatoren zu gewinnen, wo wir halt auch Millionen von Aufrufen noch zusätzlich gewinnen konnten, von wirklich von Creatoren, die über 500.000 Abonnenten haben, einfach nur, weil wir lustige Kommentare
gesetzt haben. Bei wem habt ihr das gemacht?
Das haben wir gemacht bei,
ich sehe mir die Namen. Volkan DGS.
Volkan DGS, eher kontroverser Creator, aber halt auch bei eher mal auch Creatoren wie beispielsweise, ist er denn? Ich bin halt echt schlecht mit Creator-Namen. Pardon. Kann ich die Anschlussliste
schicken? Ja. Aber es hat sogar noch, also was wir gemacht haben, zu dem Zeitpunkt war ein Creator namens Volkan gerade halt total im Trend. Der hat immer so ein bisschen, im Endeffekt, es haben immer, die Community hat immer gefragt, was wäre, wenn sie macht? Also er ist halt so ein Typ, der, ich weiß nicht, Neil, wie würdest du den beschreiben? Der gerne.
Ja, also, wir sagen so, Volkan war ziemlich kontrovers zu dem Zeitpunkt, ja, weil er halt eben Content gemacht hat, der klar übersexualisierte Sachen provoziert hatte und war ziemlich kontrovers. Hat er gesagt, er hört auf mit dem Content. Dann hat irgendein Funny Frisch Fake-Account unter seine Kommentare geschrieben: jetzt ist Schluss mit dem Content, um ihn halt einfach so hops zu nehmen. Und er hat darauf eine Videoreaktion gemacht. Und dann hat er sowas gesagt, so: Funny Frisch, bring doch mal Nutella-Chips raus, damit ich das meiner Laura schenken kann. Und daraufhin haben wir halt einfach dann nö geantwortet. Und dieses Video ist nicht nur auf TikTok viral gegangen, sondern hat auch wurde aufgenommen von anderen YouTubern und hat auf YouTube mittlerweile über 300.000 Views generiert. Hat auf TikTok allein die Reaktion, auf TikTok allein die Reaktion hat auch wirklich mehrere Millionen von Views nochmal generiert gehabt. Und wir haben dadurch so nochmal so ein gewisses Momentum um die Kommunikation geschaffen, und Leute haben kommentiert mit, wer auch immer hinter Funny Frisch sitzt, hat das Leben durchgespielt und solche Geschichten.
Also, okay, das war schon
sehr speichelt.
Okay, Best-Case-Szenario, sehr schön. Ja, man merkt, dass ihr da einfach in der Detailarbeit sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht habt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Element der Creator ganz kurz eingehen, weil wir hier im Influence-Podcast sind und das immer sehr, sehr viele interessiert, glaube ich. War euch sofort klar, dass das auch quasi ein Element sein muss dessen, was Funny Frisch braucht, um auf TikTok akzeptiert zu werden, dass ihr mit Creatoren arbeitet, die euren Content noch mal amplifizieren oder auch selber Dinge erstellen?
Ja, also ich glaube, das sollte eigentlich jeder, der auf TikTok eine Kampagne startet, klar sein, dass man dann auf einmal nicht mit Celebrities von außen arbeiten sollte, sondern von Gesichtern, die man von der Plattform kennt. Das ist einfach so ein bisschen, was TikTok auch allgemein, finde ich, Influencer weitertragen und auch was es stärker macht als beispielsweise Celebrities, ist, dass wir da so einen gewissen Word-of-Mouth-Effekt haben. Ne? Das ist, wir sehen diese Creator mittlerweile als unsere Freunde an, als Personen, mit denen wir groß geworden sind, die wir kennen. Wir wissen, was deren Vorlieben sind. Wir wissen, was die gerne machen. Wir wissen, was die feiern. Und ich höre eher lieber als auf einen Freund, als auf jemanden, wo ich weiß, beispielsweise, jetzt sagen wir es einfach mal so ein Thomas Gottschalk, der total weit weg für mich ist, weil ich weiß, dass das ein Celebrity ist. Ich weiß, dass er in Celebrity-Kreisen umkehrt. Und das ist jetzt nicht sowas wie jetzt für mich so ein Marek Fritz von TikTok, wo ich halt einfach seinen Content auf TikTok täglich sehe, weiß, wie er sich entwickelt hat über die Jahre, weiß, dass er gerne zu KFC geht am Wochenende, weil er diese Videos halt eben postet. Und das ist für mich eher ein Freund und für die meisten Jugendlichen und eher jemand, auf den sie hören, als wenn er jetzt auf einmal auch ein Mero auf einmal wäre und als klarer Rapper, als klarer Celebrity-Status denen dann Ratschläge gibt und sagt, hey, Mero, das Funny Frisch Chips sind die coolsten Chips im Game, yo. Das ist nicht so authentisch, wie wenn wir dann einen Creator haben von der Plattform, der dann halt eben sich hinstellt und sagt, ich wollte mal alle Funny Frisch Chips probieren, weil ich habe doch nicht meine eigene Chips-Sorte gehabt. Und das ist viel naher die Story, als wenn wir jetzt da mit irgendwelchen von außen stehenden Prominenten gearbeitet hätten.
Josh, wie seid ihr dann bei der Auswahl tatsächlich vorgegangen? Habt ihr da bestimmte Kriterien vorher angelegt oder wusstet ihr quasi schon, weil ihr selber auf der Plattform schon total tief drin wart, ganz nativ, wer da zu euch passt?
Also es war ja tatsächlich unsere erste Kampagne, von daher war das auch das erste Mal, wo wir Influencer-Verträge schreiben mussten, Influencer-Briefings schreiben mussten, die Rechnung schreiben mussten und auch generell diese ganze Recherche, ne, betreiben mussten. Und ja, wie wir vorgegangen sind, im Endeffekt haben ja, ich hatte dir ja eben erzählt, dass wir auch so geguckt haben, dass wir hatten ja gesehen, dass dieser Trend vor allem in Monaten davor, also dieser Lifestyle/Vlog/Voiceover-Trend, Anfang des Jahres 2020 geboren worden ist. Wir haben geguckt, welche Creator unserer Meinung nach da am besten performt haben. Wir haben geguckt, wer unter dem Sound von Airwaves am besten performt hat. Und das kann man ja bei TikTok immer so schön sehen. Von daher, man braucht mittlerweile gar nicht mal ein super komplexes, eine super komplexes Influencer-Datenbank-Tool, sondern bei TikTok ist das Schöne, du kannst auch einfach mal in die Suchleiste eingeben, irgendwelche Keywords eingeben und der Algorithmus wird dir dann auch einfach wirklich die passenden Videos und die passenden Creator dazu finden. Von daher, ja, sehr unkompliziert, wie wir es gemacht haben, sehr simpel, aber einfach sehr, sehr effektiv, würde ich mal behaupten.
Und der Hashtag hat, glaube ich, mittlerweile fast 1 Milliarde Aufrufe erzielt, habe ich eben nochmal nachgeschaut. Ja. Ne? Ihr seid auf einem guten Weg, die noch zu knacken.
Yes.
Das wäre cool.
Schaut ihr schon noch darauf, so wie es noch steigt? Oder?
Ja, aber ich habe da jetzt beispielsweise auch seit 2-3 Wochen, glaube ich, nicht mehr drauf geschaut. Okay. Aber das hat Spaß.
Man muss ja auch diese ganzen Hashtag-Challenge-Views mit so ein bisschen Vorbehalt auch ein bisschen sehen, weil das heißt ja auch nicht direkt, dass da irgendeine Werbewirkung erzielt worden ist, sondern das heißt auch einfach nur, dass da der Hashtag FunnyFrischMoment in die Caption eines Videos geschrieben worden ist, auch wenn das nichts zwingend was mit der Brand zu tun hat. Von daher muss man ja auch immer unterscheiden zwischen eigentlicher Werbewirkung und wie viele Views jetzt irgendeine Challenge bekommen hat. Deswegen war auch diese Brand-Study so wichtig und deswegen war es auch wichtig für FunnyFrisch, dass die gemacht wird.
Ja, vor allen Dingen aber auch, was wir immer als höchste mit KPI sehen bei so einer Kampagne ist, wie oft wurde der Sound benutzt. Im Schnitt gehen wir bei deutschen Hashtag-Challenge-Kampagnen von einer Soundnutzung von 800 bis so 2600, 3000, wenn es wirklich gut läuft, ab. Dann haben wir ein paar Ausnahmen, die 6000 hatten. Und wir haben letztendlich insgesamte Sound-Uses gehabt von ungefähr jetzt mittlerweile über 15.000, womit wir natürlich auch für uns ganz neue Maßstäbe gesetzt hatten. Und wenn wir das auch vergleichen mit beispielsweise aktuellen Aces-Kampagnen, die global war, also auch in den Staaten, wo die Community ja noch viel extremer und viel größer ist. In den Staaten haben wir ungefähr so 300 Millionen aktive Nutzer. In der EU allein haben wir 100 Millionen. Und selbst diese globale Aces-Kampagne hat mittlerweile so 6000 Sound-Uses und die ist jetzt auch schon zu Ende. Also waren wir wirklich überwältigt damit, wie viele Videos wir letztendlich auch gewinnen konnten. Und das lässt sich auch ganz klar nochmal auf dieses Community-Management-Aspekt auch zurücklaufen und dass der Song auch wirklich nahe für die Community erstellt wurde. Das heißt, das, was wir eigentlich immer sehen, auch neben, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren, ist dieses Community-First-Aspekt. Das sehen wir bei allen Bereichen, die wir haben. Wir wollen in die Community reinsprechen, wir sprechen mit der Community und wir sehen auch FunnyFrisch als Teil der TikTok-Community jetzt. Wenn man die Leute haben dann angefangen, in den Livestreams von großen Creatoren zu fragen, was ist deine Lieblings-FunnyFrisch-Sorte? Also wirklich Creator, die auch nichts mit der Kampagne zu tun haben, war es auf einmal der Community war es auf einmal wichtig zu wissen, hey, Younes Saru, was ist eigentlich deine Lieblings FunnyFrisch-Sorte? Einfach nur, weil die FunnyFrisch dann so im Kopf abgespeichert haben.
Das Ding ist halt auch einfach, es ist ja sowas unglaublich Besonderes für die TikTok-Community, dass da eine Brand so nah mit, ne, mit der Nutzerbasis, mit dieser Community auch in Verbindung getreten ist. Und wenn du schon, ne, ich meine, wir hatten da teilweise wahrscheinlich 10- bis 12-Jährige, die noch nie mit irgendeiner Brand in Kontakt getreten sind, für die ist das was total Besonderes. Und ne, wenn man die auch durch Kommentare eine gewisse Wertschätzung gibt, eine gewisse Anerkennung für das, was die machen, dann freut die das total, es motiviert die, die schreiben dann irgendwas wie von wegen, boah, ich gehe mir jetzt erstmal 3 Chipstüten kaufen oder so. Also die sind super begeistert und das ist auch so ein Punkt, ne? Wie spricht man mit Werbung unsere Generation an? Ja, eben mit Interaktion und Kommunikation auf Augenhöhe.
Ja, ich glaube, ihr habt da jetzt gerade so in den letzten 15 Minuten ein bisschen deutlich gemacht, wie wie herausfordernd es aber auch sein kann, es richtig zu machen. Ihr habt das jetzt alles so nebenbei erzählt, aber eigentlich sind da, glaube ich, sehr, sehr viele handwerkliche Schritte dabei, die vielleicht andere Marketer, die jetzt gerade vor der Herausforderung stehen, eine Marke auf TikTok zu bringen, vielleicht so ein bisschen auch unterschätzen in ihrer Bedeutung und auch in der Komplexität, die es dann eben braucht oder ja, die man da erstmal lösen muss, um das Ganze auf die Straße zu bringen. Ich habe jetzt eben, als ihr erzählt habt, mir so ein bisschen aufgeschrieben, okay, was braucht man denn alles? Ich glaube, es hat bestimmt geholfen, so ein bisschen, dass Funny Frisch natürlich schon eine bekannte Marke war für alle, ne? Und das ist ein Produkt, das was jetzt irgendwie niemandem wehtut, wo jetzt keiner überzeugt werden muss, dass Chips irgendwie lecker sind oder so, ne? Aber trotzdem eben dann die Herausforderung, tatsächlich diese Brand auch irgendwie so ein bisschen lovable zu machen, attraktiv, dass ihr eben diesen Community Insight überhaupt erstmal generiert habt und das auch zum Thema der ganzen Kampagne gemacht habt, ne? Diese Moments tatsächlich dann auch zu greifen und so inhaltlich zur Plattform zu machen. Dann aber eben auf die visuellen Trends zu setzen, Creator zu suchen, die nativ auf der Plattform sich ganz organisch bewegen, einen eigenen Song produzieren und nicht einfach auf so einen 0815 Werbe-Jingle oder so zurückgreifen, der irgendwie gar nicht da reinpasst. Und dann Community-Management tatsächlich auch zu machen, das also nicht einfach dahinzustellen und dann quasi einfach so zu senden und zu sagen, so jetzt hier, viel Spaß. Und das dann eben auch noch gleichzeitig noch weiter zu nutzen und zu amplifizieren durch die Owned Media Sachen, die ihr gemacht habt, ne? Und dann fliegt es irgendwann vielleicht, wenn man Glück hat. Aber das sind ja ganz, ganz viele Einzelschritte.
Ja, vor allen Dingen aber nochmal zu Community Management zu sagen, das ist nicht zu unterschätzen. Also wir haben am Anfang pauschal gesagt, komm, wir machen da einen Community Manager und haben nach einem Tag gemerkt, okay, das wird nichts. Und haben dann aufgestockt, haben dann an einem Tag das Onboarding durchgeprescht und haben drei neue Community Manager geonboardet, haben dann nochmal welche. Mittlerweile sitzen in unserem Community Management Team nicht ganz zum Core-Team, das waren jetzt nicht die Zahlen, die ich meinte mit 10 Leuten. Wir haben jetzt allein schon 6 Community Manager bei uns im Team, die jetzt da wirklich fest im Team sind als Community Manager, planen das aber nächstes Jahr bis auf 15 Leute hochzustocken, weil wir Community Management wirklich als das Essentielle sehen. Bei Funny Frisch sitzen immer noch mittlerweile 3 bis 5 Community Manager regelmäßig dran, von denen mit ihrer Zeit dran, da weiterhin auch Kommentare zu schreiben und auf die Community einzugehen. Und das machen wir auch mittlerweile für andere Kunden wie Tops, Magitex, Bundesliga-Karten, wo wir das auch merken, dass diese nahbare, total cooles Feedback hat. Und da haben wir auch innerhalb von 2 Wochen auf einmal dann 10.000 Abonnenten aufgebaut, ohne jegliches Media-Budget, sondern einfach nur, damit wir wieder Influencer genommen haben, die halt auch diese Bundesliga-Themen ansprechen. Und das ist wirklich diese, also jetzt fast 20.000. Zahlen, nein.
Josh, wir beide kennen uns schon ein bisschen besser, deshalb weiß ich, dass dir das Thema Consumer Centricity im Marketing unfassbar wichtig ist. Also, dass Marken sich eben wirklich diese Arbeit machen, sich reinzuknien und den Konsumenten da abzuholen, wo er gerade ist, und die Sprache zu sprechen und auf Augenhöhe mit denen zu kommunizieren. Was würdest du sagen, ist so dein Fazit jetzt nach vielleicht, ja, ich sag mal, einem Jahr intensiven TikTok-Business, wo auch Marken immer mehr Präsenz finden auf der Plattform? Machen die einen guten Job oder würdest du sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben?
Ja, also erstmal zu diesem Punkt Consumer Centricity, ne? Also wie ich das jetzt, glaube ich, bei mir in der Uni lernen würde im ersten Semester Management, heißt es ja eigentlich, eine Marketingstrategie so aufzubauen, dass es von den Erwartungen, Wünschen und Erwartungen der Kunden ausgeht. Also dass du keinen produktorientierten Ansatz hast, sondern einen kundenorientierten Ansatz. Und jetzt natürlich die Frage, wie übersetze ich das in ein Medium, wo die Zielgruppe besonders jung ist, wie auf TikTok? Und ja, ich finde, es ist super abhängig von der Marke, die auf der Plattform ist. Aber generell ist das Thema Debranding, was ja auch Niklas Broich und Adil immer so oft ansprechen, mega, mega wichtig. Und ich nenne da immer gerne das Beispiel Kongstar, ne? Für Kongstar ist natürlich, nochmal, die haben nochmal eine besondere Stellung, weil die verkaufen ja ein Produkt, was man nicht riechen, nicht schmecken kann, und haben es natürlich auch schwierig. Solche Marken wollen Consumer Centricity dann natürlich auch irgendwie in der Werbung zum Ausdruck bringen, indem sie halt auch ihre Marke in den Hintergrund halten und dann versuchen, über Storytelling das zu vermitteln, was man nicht konkret zum Ausdruck bringen kann. Und da ist auch einfach wichtig, ne? Leute wollen nicht, wenn du jetzt eine Content Creation-Strategie dir anguckst oder eine Influencer-Marketing-Strategie dir anguckst von Kongstar, da wird nicht über den neuesten Handytarif geredet, da wird nicht über die neueste DSL-Flat geredet, sondern ne, man orientiert sich an den Werten der Marke und guckt, wie kann man eine Content-Strategie darum herum aufbauen. Von daher muss ich auch wirklich sagen, das macht Kongstar super gut und die waren auch einer der First Mover in der TikTok-Community. Aber also es gibt solche Fälle, und da hat man auch Fälle wie ne, Cookie Bros, die ein super lustvolles Trendprodukt haben und die auch natürlich davon profitieren, dass sie keine Ersatzprodukte haben in dem Markt, also die haben wenig Konkurrenten und das Produkt an sich ist ja schon einzigartig. Und wenn man sich mal deren Content-Strategie anguckt, ist sehr, sehr produktorientiert, was jetzt natürlich per se auch nicht schlimm ist. Und man merkt auch immer mehr und mehr, dass sie in Richtung Mehrwert gehen und Infotainment und ja, wie kann ich vielleicht noch Cookie Dough in irgendwelchen coolen Rezepten benutzen. Aber es bedeutet im Endeffekt immer, ne, also Consumer Centricity auf TikTok, sich anders zum Ausdruck zu bringen, das Lebensgefühl einer Marke anders zum Ausdruck zu bringen. Ist sicherlich nicht einfach für Marken, muss man sagen, aber zum Glück gibt es uns, die da vielleicht auch immer ein bisschen helfen können.
Okay, du hast jetzt vor allem auf die Positivbeispiele Bezug genommen. Gibt es denn auch Kampagnen, wo du sagst, boah, da lief es entweder irgendwie gar nicht gut oder da ist noch ein bisschen Optimierungspotenzial, die du so vor allem im letzten Jahr gesehen hast?
Ja, absolut. Also bevor ich jetzt erstmal weiterrede, muss man natürlich sagen, ich bin jetzt kein großer Fan und wir sind kein großer Fan von Public Bashing, ne, von Kampagnen. Wir finden, dass da, man kann keinen genauen Einblick in die KPIs von der Marketingkampagne haben, wenn man da nicht selber mit dran gearbeitet hat. Und ich finde, dass man einfach, da gilt einfach das Motto Leben und Leben lassen. Also ja, konstruktives Feedback gerne, aber unnötiges Bashing nein, das muss nicht sein. Aber wo wir jetzt gerade über negative Beispiele von Debranding reden, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die mich auch wirklich stört an TikTok oder an, wenn Marken das machen, weil das überkommerzialisiert die Plattform einfach. Und das macht das User-Erlebnis einfach wirklich kaputt. Aber ist dann ne, zum Beispiel das Thema oder die Hashtag-Challenge von Aldi, die ich glaube, die war irgendwann im Sommer. Und die hatten im Hintergrund irgend so eine Parodielied von Ice Ice Baby. Die haben das Preis-Preis-Baby genannt. Mhm. Und ich glaube, die Challenge, bei der Challenge ging es einfach darum, zu dem Lied irgendwie einen Tanz zu machen. Also es wurde nicht klar gesagt, was gemacht werden soll. Es gab kein Incentive für die irgendwelche Nutzer daran teilzunehmen und das Lied war einfach total kitschig. Dazu kommt auch noch die Tatsache, dass die Marke Aldi in der Hashtag-Challenge genannt worden ist, was ich manchmal ein bisschen kritisch finde. Ich meine, es gibt Marken, die denken sich natürlich, ja, ich zahle jetzt 140.000 Euro für die Hashtag-Challenge, also will ich auch meinen Markennamen in dem Hashtag haben.
Aber was
ich
bei euch ja auch so war, ne? Bei Funny Frisch Moments.
Gezielt den Namen drin gelassen, weil hätten wir Hashtag Funny Moments genommen, wäre das so generell. Und bei Funny Frisch Moment hat sich das halt einfach angeboten, vor allen Dingen, da die Assoziation der Brand mit Momenten halt einfach schon so gegeben war. Aber es war ein Punkt, wo wir wirklich lange drüber diskutiert haben, ob das nicht zu doll in your face ist. Vor allen Dingen auch, weil es ja darum schon auch ging, dass die Leute die Produkte auch kaufen sollten und diese zeigen. Also es war schon eigentlich für eine TikTok-Kampagne zu viel Overload, aber dieses Risiko sind wir eingegangen, dadurch, dass wir halt eben wirklich unsere Daten gesehen haben. Es waren 64%, die gesagt haben, ich verbinde Funny Frisch gezielt mit diesen Momenten, mit Freunden, mit meiner Familie, in der Schulbank, in der letzten Reihe, eine Verhandlung ungarisch snacken. Also deswegen sind wir das auch komplett eingegangen, so viel Branding reinzubringen. Aber wir haben es beispielsweise ja nicht in dem Song gemacht, dass wir gesagt haben, Leben bleibt nice, dank Funny Frisch oder so. Das haben wir gezielt nicht gemacht, weil das wäre viel zu cheesy gewesen. Aber wir haben natürlich schon auch viel Branding mit reingebracht, was natürlich auch, glaube ich, ein großer Driver war bei der Brandlist, weil die Leute dann so exzessiv auch die Brand nochmal im Kopf hatten zur Kommunikation.
Aber Josh, ich habe dich auch so ein bisschen unterbrochen. Also führ gerne nochmal deinen Punkt aus zu den anderen Kampagnen.
Nö, das war es jetzt eigentlich. Mehr muss ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, Bashing mache ich ungerne. Und da halte ich mich so viel wie möglich zurück.
Ja, ich meine, es gab ja wirklich so eine Phase, hatte ich das Gefühl, ganz am Anfang, wo LinkedIn wie so eine Art Begleitkanal zur TikTok-Aktivität von Werbetreibenden irgendwie benutzt wurde, ne? Wo sehr, sehr viel auch an Wissen geteilt wurde, an Insights, so was die ersten Schritte auf der Plattform anging. Und am Anfang habe ich das noch als super, ich weiß auch nicht, konstruktiv irgendwie erlebt oder zumindest relativ ehrlich. Und es bilden sich jetzt halt verschiedene Lager oder auch so eine Art vielleicht, ja, wie du schon sagst, vielleicht eine Art Bashing-Culture oder so, weil sich Einzelne dann äußern zu Kampagnen oder wie auch immer, die vielleicht keine Einblicke haben, ne, in das, was im Hintergrund abgeht, wie ihr schon sagt.
Das war ja auch bei Funny Frisch Moments so. Und das hat mich ja auch so gestört daran. Ne, wir haben am Anfang der Kampagne gezeigt, dass wir jetzt das mit Funny Frisch die Zusammenarbeit begonnen haben und dass die Hashtag-Challenge gelauncht worden ist. Und dann liest man natürlich wieder in diesen LinkedIn-Kommentaren irgendwelche Kommentare von wegen, wir wissen nicht, wie man unsere Generation richtig bespielt, wie man unsere Generation richtig erreichen kann oder dass, was weiß ich, die Creator-Auswahl schlecht war und dass es nicht gut angekommen ist.
Da gab es jemanden, der hat sich am ersten Tag...
Am ersten Tag? Ich fand das unverschämt.
Ja, er hat am ersten Tag die Kampagne als Flop bezeichnet. Und wenn man jetzt zurückblickend auf die Kampagne guckt,
Hast du nicht sogar noch mit einer Person da telefoniert, Neil, danach?
Ja, weil der wurde fast beleidigend und hat dann auch noch in seiner Kritik auf einmal unser Ansprechpartner bei Intersnack markiert, um halt einfach richtig Stress reinzukriegen. Aber wie man auch so schön sagt, mit Worten kann man das dann auch schon irgendwie regeln. Und das fand ich auch sehr schön.
Zum Ende hin wird jeder Gast im Podcast gefragt, wer seine oder ihre persönlichen Influencer sind. Und das würde ich auch euch gerne fragen. Vielleicht auch ein bisschen verbunden mit der Frage, wen schätzt ihr gerade als TikTok-Creator am stärksten ein? Und dann, wer sind die 1, 2, 3 Creator oder Influencer, die euch in eurem Denken und Handeln tatsächlich maßgeblich beeinflussen? Josh, vielleicht fangen wir mal mit dir an.
Die letztere Frage kann ich, glaube ich, gut zuerst beantworten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich unbedingt irgendwie einen Business-Influencer besonders toll finde. Ich habe auch wenig Vorbilder generell in meinem Leben, würde ich sagen, aber ich habe 4 Jahre in den USA gelebt und da war ich in der Middle School unter anderem, also in der 7. Klasse, und ich weiß noch ganz genau, da hatte ich einen Lehrer, der hieß Mr. Burke, und das war wirklich so der Lehrer, mit dem ich das erste Mal gelernt habe zu programmieren. Er hat mir Photoshop gezeigt, er hat mir Adobe Premiere Pro gezeigt, ich habe Excel gelernt, ich habe alles mit Microsoft Word gelernt, PowerPoint komplett. Und für die 7. Klasse war das schon sehr, sehr viel, was wir da gelernt haben. Wir haben es auch immer gesagt, wenn man einen Traum hat, dann muss man einfach nur alles tun, um den zu erreichen. Und er hatte, ich weiß noch ganz genau, das war auch, glaube ich, das erste Mal, wo ich so mit Unternehmertum in Kontakt getreten bin, hat er einen Schüler aus der Highschool, Mohamed Adib hieß der, in den Unterricht reingebracht. Und er hatte nämlich gerade erfolgreich eine App selber entwickelt und sie für, ich glaube, fast $500,000 damals verkauft. Und für einen Elfklässler war das schon was super Besonderes. Und ich als Siebtklässler fand das natürlich umso begeisternder. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir dachte, das ist vielleicht ein Weg für mich, den ich gerne gehen würde. Und jetzt hat sich auch herausgestellt, dass das wirklich so war. Und ja, bis heute bin ich noch in Kontakt mit Mr. Burke. Das finde ich ganz cool, auch wenn das jetzt ungefähr, 7, 8 Jahre her ist. Aber echt cool.
Schöne Story. Ja. Nee, wie ist es bei dir?
Ich nehme auf. Ich bin da immer ganz schwierig, was das angeht mit solchen, wem finde ich am meisten. Natürlich auf der einen Seite sehe ich meinen Vater auch als eine klare Inspiration. Der hat ja auch gegründet und auch immer wieder aus dem Not heraus einfach dann mal das Risiko eingegangen sind und hey, komm, hat mit Rocket Beans gegründet, hat das ist ja auch eine Gründungsstory, wo sie aus dem Risiko alle Mitarbeiter genommen haben, um dann gesagt haben, hey, komm, wir machen doch einfach unseren eigenen Content, unseren eigenen Sender. Ich glaube, dieses Risiko eingehen, auch mal einfach sich selbstständig zu machen, auch wenn man vielleicht in dem Bereich jetzt auch nicht mal unbedingt Support hat oder irgendwelche Leute groß kennt, ich glaube, das ist definitiv etwas, wo ich Inspiration sehe. Dann natürlich, ich sehe bei Leuten, die wir auch in unserem Beirat geschlossen haben, hole ich mir regelmäßig Inspiration und die sehe ich dir als Vorbilder an, um mir da Feedback zu holen. Da ist ja auch unter anderem dein Kollege Jan-Niklas König drin von Oderline, Niklas Heinen von Heinen Love Brands. ganz viele andere noch weitere, die ich auch einfach, Vanessa Losch, alles wirklich absolut inspirierende Persönlichkeiten für mich. Aber ich sehe es auch natürlich auch, ich würde sagen, keine Ahnung, ich sehe mein ganzes Umfeld als Inspiration. Bela, mein Kollege, der hier im Raum nebenan sieht, sehe ich als Inspiration, wie man halt einfach so viel Zahlenwissen haben kann, ohne einmal Mathebücher zu lernen und solche Sachen. Ne? Joshua, dass er das auch alles noch neben seinem Studium macht. Also ich glaube, für mich ist es so, ich sehe dieses auch, ich glaube, was auch allgemein in unserer Firmengeschichte so ziemlich fest verankert ist, ist dieses einfach alles als Inspiration sehen und alles als irgendwelchen Lernprozesse zu sehen, außer vielleicht der Biounterricht. nein. Also vielleicht der Unterricht von oder Matheunterricht bei manchen Lehrern. Nein, aber sehe ich natürlich, würde glaube ich sagen, ich sehe das Leben als Inspiration.
Wow, okay. Deeper wird's nicht. Sehr, sehr schön. Ja, und weil ich euch gerade da habe und ihr ja nun mal für die Plattform auch einfach sinnbildlich steht, was würdet ihr denn gerade sagen, wer sind so die Creator, auf die ihr schaut, auf TikTok, auf der Plattform, wo ihr sagt, boah, die haben einfach gerade einen Run, das müssen noch nicht mal die großen Stars sein, vielleicht auch kleine versteckte Stars.
Ich glaube, wenn ich ganz interessant war, fand in den letzten Monaten, war Bella Porch, vielleicht kennt man die auf TikTok, die hat immer so diese Videos gemacht, wo dann extrem schnell reingezoomt, also weit reingezoomt worden ist. Das ist so ein Filter bei TikTok. Und die hat jetzt, die hat mit Sicherheit im zweistelligen Millionenbereich jetzt mittlerweile Follower. Ich glaube, die hat fast mehr als 1 Million Follower pro Woche bekommen und kriegt jetzt extrem viele Brand-Deals, obwohl die niemand vorher kannte. Also für mich ist das schon einer der schnellsten, also es war, glaube ich, einer der schnellst wachsenden Creator auf TikTok aktuell. Aber ich finde auch generell, ne, so die ganze Familie von Charli D'Amelio super beeindruckend, weil ich finde, das ist so die Kardashian-Familie von ja, der Generation Z so ein bisschen oder von der neuen Generation der Influencer, die jetzt geboren werden. Und die wachsen ja auch weiterhin stetig. Die hat jetzt endlich die 100 Millionen Follower-Marke geknackt, was unfassbar ist. Wenn man bedenkt, dass sie noch Mitte 2019 absolut niemand kannte, dass man innerhalb von 1,5 Jahren so viele Follower aufbaut, ist einfach nur unbeschreiblich. Ich finde das faszinierend, muss man einfach sagen. Also Hut ab für die ganze Familie.
Ja, die D'Amelios haben ja jetzt auch einen Reality-Show-TV-Vertrag bekommen. Also ich bin gespannt, was da nächstes Jahr kommt.
Oder noch Creator, die Brand, die mit Dunkin' Donuts zum Beispiel. Da gab es so einen Charlie-Drink dann.
Ihre Schwester konnte ein Video drehen, ne? Musikvideo.
Ja, stimmt. Mit einem Drake oder irgendeinem bekannten Künstler oder so. Also, fand ich cool.
Ja. Also, Influencer, die ich absolut abfeiere, vor allen Dingen in Deutschland, sind zum einen Paul Mock. Paul, der macht immer diese Allmann-Memes quasi.
Mit dem Papa.
Genau, mit dem Vater. Joachim, glaube ich, hat auch absolut sensationelles Wachstum hingelegt, der Junge in den letzten Monaten. Und andere sind zu einem, den ich auch immer cool finde, ist Marek Fritz. Der performt häufig bei Werbevideos einfach besser als mit seinem normalen Content, was absolut erstaunlich ist. Und der macht da auch wirklich eine super Kommunikation zur Zielgruppe, bindet sie ein, ist nicht nur bei seinen Videos aktiv, sondern man sieht ihn auch dauerhaft bei anderen Content-Pieces in den Kommentaren, interagiert beispielsweise mit Fanny Frisch, haben wir da auch eine sehr starke Interaktion mit ihm, auch unter anderen Videos gehabt. Beispielsweise auch, er hat eigentlich zu einer ganz anderen Brand gesprochen, wir haben trotzdem als Fanny Frisch da kommentiert und er ist darauf eingegangen, was halt einfach auch nochmal natürlich also für uns mega war, hat uns auch damals auch dann nochmal Appreciation per TikTok-DM geschrieben. Also Marek sehe ich da definitiv auch als einen sehr starken Creator an. Wem ich auch als allgemein super starken Influencer sehe, vor allen Dingen in der Gen Z, ist David Dobrik. Nicht nur auf TikTok sehr stark, sondern auch auf Instagram. Der spielt halt einfach quasi dieses moderne Friends, diese Reality, diese Soap-Geschichten quasi nach, haben auch in seinen Videos ist immer eine Couch im Mittelpunkt, wo diese Freundesgruppe ist und man merkt diese Story, die man eigentlich auf YouTube immer nur in 4 Minuten 20 Vlogs sieht, erzählen die aber immer weiter auf allen anderen Kanälen, auf Snapchat, auf TikTok, auf Instagram und Co. Du siehst das wirklich überall, kriegst du diese Story mit, auf Twitter auch extrem. Beispielsweise hatten sie eine Kooperation mit Borat und haben dann halt eben diese Borat-Clips aus diesem Vlog, den sie mit Borat aufgenommen haben, haben sie trotzdem die Geschichte und auch viel mehr Insights auf TikTok dann noch hochgeladen, wo es auch millionenfach geliked wurde. Also das ist definitiv jemand, der, finde ich, dieses Influencer-Game und diesen Influencer auch als Freund anzusehen, auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Und für mich auch nochmal so ein Wachrüttler war, Anfang Sommer, hey, genau diese Art von Geschichten wollen wir auch mit Brands, wenn es das angeht, wollen wir erzählen und wollen wir letztendlich auch umsetzen.
Ja, das finde ich auch eine spannende Frage, weil ich euch auch zum Abschluss so ein bisschen gefragt hätte. Ihr habt jetzt ein Jahr irgendwie, das muss ich ja auch anfühlen, wie, keine Ahnung, so eine absolute Warp-Geschwindigkeitsschiene, über die ihr gefahren seid. So, what's next? Was kann man jetzt von euch als nächstes erwarten? Habt ihr euch gewisse Ziele, Milestones für das nächste Jahr gesetzt? Wir nehmen das jetzt im Dezember 2020 auf. Ein spannendes Jahr liegt hinter uns allen, aber was habt ihr euch für nächstes Jahr vorgenommen?
Ja, also soll ich übernehmen? Ja, schon.
Ich glaube, dass generell, was wir uns natürlich vorgenommen haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass unser Geschäftsmodell nicht so leicht zu skalieren ist, ne, also außer durch mehr Manpower, ist halt einfach irgendwie nochmal ein zusätzliches skalierbares Produkt neben Play the Hype zu finden, was wir parallel dazu vermarkten können. Was genau das jetzt sein wird, werden wir jetzt noch sehen nächstes Jahr. Aber ich will jetzt auch nicht allzu viel verraten. Von daher hoffe ich mal, dass... Ja, wir werden sehen. Neil, willst du noch irgendwas sagen? Oder?
Was wir ja verraten können, ist ja beispielsweise, wir haben uns natürlich wie alle Unternehmen, wir haben jetzt dieses Jahr schon unser Umsatzziel quasi erreicht und das Umsatzgoal erreicht, haben wir natürlich auch für nächstes Jahr noch höhere Umsatzziele gesteckt, haben vor allen Dingen uns, was das Team angeht, dass wir unser Team aufbauen wollen, weiter ausbauen wollen, da Ziele gesetzt, auch was die Culture im Team angeht. Haben gesagt, dass wir wollen weitere Produkte launchen, unter anderem unser Trendradar, was für Ende Q1, Q2 ansteht, wo wir halt wirklich wo wir wirklich wöchentliche bis zweiwöchige Reports rausliefern, dann noch zusätzliche Sessions anbieten werden, wo wir diese Daten erklären. Das sind alles Dinge, die bei uns noch anstehen. Gucken, wo es uns hintreibt. Ne? Also das ist definitiv was. Eine Sache, das größte Ziel ist, den Spaß daran nicht verlieren. Ne?
Das ist doch schön. Wie viele Leute seid ihr eigentlich jetzt gerade, wenn du sagst, ihr sucht auch noch andere? Wie viele kann man als Play the Hype bezeichnen?
Also Play the Hype Core Team, sagen wir immer, sind so, es kommt halt immer drauf an, manchmal fallen halt wirklich Leute dann für 2-3 Wochen weg, weil sie halt wirklich in Klausurenphase stecken oder sowas. Aber im Core Team sind wir so 7 bis 10 Leute mit noch weiteren Community Managern, aber da suchen wir, was wir stetig suchen, also Bewerbungen gerne per Mail. Influencer, Business Manager suchen wir gerade sehr stark da im Teamaufbau. Wir suchen auch weiterhin weitere Jugendliche, die sich in der Marketingwelt zurechtfinden wollen. Also wir haben ganz viele Praktikastellen offen, dazu aber auch immer einfach gerne uns beide auf LinkedIn adden, so wie unsere anderen Kollegen Jakob oder auch Bela. Das ist ja so quasi die Gesellschaftertruppe, sagen wir immer. Aber bei uns gibt es auch, ja, das sind alles so Dinge, wo wir selber noch stehen. Ne? Wie bauen wir unsere Kultenteam auf und solche Sachen da auch weiter zu festigen und solche Geschichten zu bringen. Das sind alles Ziele für nächstes Jahr, dass wir halt immer auch weiter nachhaltig auch wachsen. Ne?
Ja, und da haben wir uns ganz organisch schon hin zur letzten Frage entwickelt, die jeder Gast immer gestellt bekommt. Ihr hattet auch die Chance, eine These mitzubringen oder euch jetzt im Gespräch eine zu überlegen. Was kann man denn gerade bezogen aufs Influencer-Marketing vielleicht so als mutigen Ausruf mal prognostizieren für die nächsten Monate oder auch Jahre, was im Influencer-Marketing so passiert?
Wenn ich vielleicht mal ganz kurz die erste These hier übernehmen könnte. Also ich habe ich würde jetzt einfach sagen, dass, ne, dass wir vor allem sehen werden, dass E-Commerce zu Social Commerce wechseln wird. Also die Art und Weise, wie gekauft wird, wird sich total ändern. Wird auch übrigens eine Bedrohung für Amazon sein. Aber ne, die Budgets, die wir jetzt heute in SEO, SEA oder Paid Social stecken, werden morgen die Budgets sein, die wir ins Influencer Marketing und Social Commerce investieren. Es wird jetzt auch bei TikTok immer mehr und mehr in-App Shopping-Optionen möglich. Auch auf Instagram werden wir das sehen. Und genau, also E-Commerce wird zu Social Commerce, behaupte ich.
Ja, das ist die These, die wir auch allgemein intern stark verfolgen. Wir bauen jetzt quasi uns auch schon Strukturen auf dafür. Wir sehen Social-Media-Plattformen oder wollen auch gewisse Plattformen so aufbauen, dass das ist das moderne HS24, das moderne QVC, wo wir halt eben normalerweise früher beschallt wurden mit Produktverkäufen. Das sehen wir ja jetzt quasi schon, nur dass wir halt eben, wenn man auf Plattformen wie Douyin guckt, die chinesische Version von TikTok, da ist es schon seit Monaten gang und gäbe, dass wir Abläufe direkt in der App machen können und das auch nativ in der Notification-Zeile, wo man normalerweise die Likes bekommt, kriegt man ein Update zu seiner Bestellung. Ich habe mit einer Creatorin gesprochen aus China, die halt eben eine Familie hat. Das Haus ist zweigeteilt. Oben macht sie die ganze Zeit Influencer-Videos und zeigt ihre Influencer-Wohnung und Pflanzen halt vor allen Dingen viel und macht darüber Content. Und unten ist die Familie und verpacken die Pflanzen als Bestellung und schicken die Sachen raus. Ich glaube, genau dahin entwickeln wir uns, dass die Influencer halt auch wirklich mehr zu diesen QVC-Moderatoren werden. Wie ich auch schon gesagt hatte vorhin, dass das ja quasi Freunde sind. Ich kaufe eher was von einem Freund, was mir empfohlen wird, als wenn wir da wirklich so ein Celebrity hinstehen haben. Und es ist halt auch nicht nur dieses moderne QVC, was wir dann haben, sondern auch wirklich vielleicht endlich mal dann die Creator, die es richtig machen, authentische. Ne? Weil ich glaube, wenn ich mir normales Fernsehshopping angucke, finde ich das nicht authentisch. Also es ist definitiv nicht etwas, wo ich eigentlich sagen könnte, ich möchte 2 Stunden zugucken und mir da Produkttipps geben, so, weil was kann diese Pfanne alles, soll ich machen? Ne? Eher dann jemanden haben, der zeigt, hey, guck mal, ich mache mir gerade hier mit meiner Pfanne Steaks und das sind die besten Nackensteaks, die ich je gegessen habe, da die Pfanne so toll beschichtet ist. Jetzt ploppt auf einmal dann die Pfanne unten auf und ich kann sie direkt in TikTok kaufen. Ne? Also das ist dann schon authentischer, als wenn wir da jetzt auf einmal, ich weiß, kenne keinen QVC-Moderator, no front.
Und daher würde ich sagen, ich glaube, ne, an einen Appell vielleicht an die Zuhörer, die auch ne, für irgendwelche Brands arbeiten. Die Marken, die das jetzt alles anerkennen und sich jetzt erfolgreich auf TikTok platzieren, bauen sich im Endeffekt einen eigenen Marktplatz auf für die Zukunft. Und das ist extrem wichtig. Und wer das verpasst, verpasst eine Riesenchance. Ganz einfach.
Ja, großartig, hör mal. Ich danke euch für diese auch zum Schluss nochmal sehr spannenden Insights und Einblicke und Prognosen und vor allem für eure Zeit. Cool, dass ihr dabei wart. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Danke für die Einladung. Ich freue mich immer wieder auf den Austausch. Das ist immer das Beste. Das ist das, was ich auch wirklich sagen würde, was mich mit am meisten eigentlich antreibt persönlich. Austausch mit anderen.
Das war der Talk. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Folgt den beiden auf jeden Fall auf den verschiedensten Kanälen, LinkedIn, Instagram, wie sie es eben schon erwähnt haben. Und außerdem auch gerne bei Clubhouse, falls ihr auf der App unterwegs seid. Ich glaube, in den nächsten Tagen, Wochen wird sie auch für Android eröffnet, falls ihr aktuell noch keine Möglichkeit habt. Das ist auf jeden Fall gerade in Arbeit. Dann ist es auch kein limitierter Beta-Phasenraum mehr. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, auch wenn es sehr, sehr anstrengend ist tatsächlich. Aber in Lockdown-Zeiten hat man ja vielleicht abends ein bisschen wenig zu tun und kann sich dann dort herumtreiben. Da werde ich jetzt auch in Zukunft immer ein paar Nachbesprechungen und Hörerinnen-Treffen machen. Hört also gerne rein, schreibt mir, wenn ihr Interesse daran habt, euch mal ganz abseits vielleicht auch von Marketing-Themen oder Influencer-Marketing persönlich auszutauschen. Würde mich auch total freuen, mal noch mehr Leute kennenzulernen, die diesen Podcast regelmäßig hören und mal zu schauen, wer ihr eigentlich so seid. Da bietet diese App auf jeden Fall ganz tolle Möglichkeiten, vor allem auch für Podcaster und Communities drumherum. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.